So, ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche Woche im Geist hinter euch. Wenn nicht, liegt eine vor euch. Halleluja, weil es wird sich alles verändern. Es wird nichts so bleiben, wie es ist. Hast du es gewusst? Halleluja. Ich muss das Öl bei mir haben, weißt du, sonst... Halleluja. Ah, danke, Jesus. Aber ich bin so gespannt, was Gott heute vorhabt. Seid ihr auch gespannt? Ich bin gespannt, was Gott tun will, weil er lebt, er ist lebendig und er will etwas unter uns tun. Das ist hervorragend, dass wir heute hier sind. Halleluja. Wie wunderbar ist es doch. Es kann gar nichts schieflaufen. Deswegen schlagen wir jetzt Lukas 5 auf. Wenn wir das Wort haben in uns, dann läuft alles gerade Bahn. Im Geist, auch wenn es äußerlich nicht so aussieht. Innerlich läuft es und die äußeren Umstände werden sich fügen müssen. Halleluja. Danke, Jesus. Lukas 5, da lese ich ab Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinauf auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber, es gibt Abers, die sind richtig gut. Und hier finden wir ein Aber. Sonst sind meistens Abers negativ, ne? Aber hier finden wir ein positives Aber, das wir beherzigen sollten. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Halleluja! Manche mögen keine sinkenden Boote. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken kam über ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das ist so eine wunderbare Stelle. Am liebsten würde ich darauf eingehen, so tief, aber es ist nicht mein Thema, ne, auf dein Wort hin. Das ist so stark, aber das ist nicht mein Thema. Aber es wäre ein wundervolles Thema, wenn man alleine jetzt das liest und drüber nachdenkt, ne, überleg dir das doch mal. Das bringt alles gar nichts, aber auf dein Wort hin. Wenn wir darüber nur mal ein bisschen nachsinnen, weißt du, alle um uns herum. Lutz hat das so schön gesagt am Freitag in der Jüngerschaft, weißt du? Alle sagen, ja, das geht nicht, weil. Aber wenn wir entgegensetzen, das und das ist so, ja. Aber auf sein Wort hin ist es möglich. Auf sein Wort hin werde ich das tun. Auf sein Wort hin will ich das tun. Vielleicht habe ich das tausendmal gesagt, aber jetzt höre ich ein Wort vom Himmel, ein Wort vom Herrn. Und daraufhin werde ich es tun. Auf dein Wort hin. Und das ist so klasse. Petrus sagte, auf dein Wort hin. Und was passierte, als er auf sein Wort hin das tat? Er machte einen großen Fang, den größten, den die jemals gesehen haben. Den größten, der so viele Fische ins Boot zog, dass die Schiffe drohten zu sinken. Die haben die ganze Nacht über gefangen, wie viel? Nichts. Nicht ein kleines Sardellchen oder irgendwas. Nichts, gar nichts, null. Nada, nichts, nichts. Und jetzt auf sein Wort hin, was passiert? Alles. Es passiert sogar zu viel. Es passiert nicht ein bisschen oder gerade genug, es passiert zu viel. Es ist zu viel. Sie mussten aufhören, weil sie sonst untergegangen wären. Hast du schon mal so Erlebnisse gehabt, dass du sagst, Gott, das ist zu viel Segen? Gott, das ist zu viel Gegenwart? Es ist noch sehr viel Luft nach oben da. Oh, stell dir das mal vor. Veranstaltung, wo wir, das ist jetzt zu viel Gegenwart. Das ist jetzt zu viel. Oh, wie lange sind wir schon hier? Ich muss in 2 Stunden wieder arbeiten. Das ist zu viel von seiner Gegenwart. Denkst du, aber wie wird das werden? Lass uns das ausprobieren. Lass uns doch positive Probleme haben. Mir erzählte jemand, so Halleluja, so wundervoll, der in einer Versammlung brachte der Heilige Geist durch und da waren Personen, die waren so voll Geistes, die sind nur noch getrockelt. Und dann haben die gedacht, aber weißt du, wie soll das gehen? Wir müssen die Kinder zur Schule fahren, wir müssen die Dinge tun. So kann ich ja gar kein Auto fahren. Und interessant war, die berichteten dann, die waren so im Geist die ganze Zeit, aber wenn die Aufgaben zu tun hatten, konnten sie die alle ganz normal verrichten. Und als die Aufgaben fertig waren, kamen sie wieder im Geist. Halleluja. Halleluja, Gott wird dafür Sorge tragen. Weißt du, wir denken manchmal, ja, aber was ist wenn? Lass uns doch erstmal haben und dann befassen wir uns mit dem wenn. Lass uns das doch erstmal haben, weißt du. Und bevor, aber, weißt du, das sind so viele. Ja, aber wenn der Heilige Geist kommt, ich kann mich erinnern, als wir Versammlungen hatten, wo der Heilige Geist stärker gekommen ist und das ging jede Woche, kam eine Person und sagte, ja, aber Stefan, wir müssen auch mal bedenken, das kann doch nicht immer so weitergehen. Wir müssen doch auch wieder normale Gottesdienste haben, oder? Und warum? Warum um alles in der Welt sehnen sich Leute nach einem Gottesdienst, der um 11:30 dann Schluss ist, dass wir pünktlich zum Mittagessen kommen? Der Herr soll sich beeilen, er will was an meinem Herzen machen, hier bin ich, bitte schnell, dass ich wieder zu Hause sein kann. Wie um alles in der Welt sehnen sich Leute nach sowas? Und wie um alles in der Welt können wir uns nicht danach sehnen, Herr, überwältige mich, überwältige mein Fleisch, überwältige meine Selbstsucht, überwältige mein Ego, mein Gott, überwältige alles, dass ich dir völlig ausgeliefert bin. Komm mit einem Feuer, das mich verzehrt, das ich nicht steuern kann. Das ist doch ein super Verlangen. Aber was ist wenn? Das werden wir dann sehen in seinem Feuer. In seinem Licht sehen wir das Licht. Also wenn du noch im Finsteren bist, wie wird das alles dann werden? Wenn du in seinem Licht bist, wirst du es sehen. Also beten wir nicht, Herr, wir wollen schon das Licht sehen, aber was ist, wenn wir im Licht sind? Wie werden wir das Licht sehen? Wie werden wir das auswirken? Weißt du, wir haben dann so theoretisch alles Mögliche. Lass uns doch erstmal ins Feuer hineinkommen. Und dann werden wir Stück für Stück sehen, in seinem Licht sehen wir das Licht und erleben diese Dinge. Aber erstmal sorgen wir uns dafür, dass wir auf sein Wort hin die Dinge tun, so wie Petrus das gesagt hat. Aber interessant ist, Petrus machte das, auf sein Wort hin tat er es. Und jetzt ist etwas Interessantes, hier sehen wir, dass Furcht auf alle kam. Warum? Denn ein Schrecken kam über ihn und über alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Auf sein Wort hin haben sie etwas gemacht, wovor sie Angst bekommen haben. Weil es geklappt hat. Kannst du dir das vorstellen? Der Herr sagt, was du tust, etwas, auf einmal bekommst du Furcht. Es hat ja geklappt. Was war das? Was tut der Herr? Was ist hier? Was passiert hier gerade? Ja. Und weißt du, Petrus erkannte hier etwas und das ließ ihn ausrufen, geh weg von mir, Herr. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir. Durch ein Wunder, durch ein Zeichen wurde den Leuten da was bewusst. Hier ist etwas im Gange, was nicht normal ist. Und weißt du, wir haben dann manchmal dann, wenn so übernatürliche Dinge passieren, dann denken wir, ach du meine Güte, was passiert? Ich hatte mal ein super Zeugnis von jemandem, der stand immer vor der Wand und hat einfach so gebetet. Weißt du, einfach für übernatürlich und so weiter. Und irgendwann, während des Gebets, ging seine Hand durch die Wand. Und er hat sich erschrocken und der einzige Gedanke war bei ihm, kommt die Hand da jemals wieder raus? Und weißt du, wenn Dinge im Geist passieren, auf einmal kommen Dinge, mit denen wir uns dann befassen müssen. Aber weißt du, wenn wir uns vorher mit dem Wenn und Aber befassen, wir werden nicht in das hineinkommen. Wenn wir in das hineinkommen, das hat dann Kämpfe. Dann werden wir eine andere Art Kämpfe führen, wo wir sagen, nein, wir kreuzigen unser Fleisch, wir schicken diese Gedanken weg, es wird alles gut werden und so weiter. Es wird wunderbar, wir folgen dem Herrn, er wird es wohl und er wird es gut machen. Aber Petrus erkannte hier etwas. Er sah Jesus und ihm wurde bewusst, ich bin voller Sünde und das passt nicht zu dem, der vor mir steht. Er kannte Jesus bis dahin ja gar nicht. Wusste gar nicht, was ist sein Dienst, was hat er vor, was will er machen. Nichts. Aber da war etwas in ihm, was ihm sagte, du musst weggehen von mir, du kannst nicht bei mir bleiben. Das funktioniert nicht. Das geht nicht gut, wenn du bei mir bleibst. Weil ich bin voller Sünde. So, und interessant ist, etliche Menschen wissen das. Und ich habe so oft gehört, dass Leute sagen, weißt du, irgendwann werde ich Jesus nachfolgen. Aber jetzt noch nicht. Weil, weißt du, ich habe noch dies und ich habe noch das und ich bin noch da dran. Und das passt nicht. Und Menschen ist bewusst, wenn wir in klaren Linien Gott nachfolgen, dass sie etwas aufgeben müssen. Heutzutage haben wir ein Problem. Viele Gemeinden leben so lasch, dass Leute gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich dem Herrn nachfolgen will, muss ich was aufgeben. Weil so viel Laschheit drin ist, kommst du ja einfach nur dazu und lebst dein Leben einfach weiter. Aber das ist nicht der Plan Gottes für seine Gemeinde. Wir haben des Öfteren gehört, Menschen, die kamen hier mal zum Gottesdienst und dann nachher haben Leute mit denen geredet und die haben gesagt, nein, ich werde nicht mehr dahin kommen, weil ihr seid extrem. Und ich weiß, wenn ich dahin kommen würde, müsste ich mein Leben ändern. Ich habe gedacht, Halleluja. Die meinte das negativ, die Person, aber ich höre das positiv. Weil wir brauchen das Wort der Klarheit, dass Leute kommen und sagen, wenn ich in diese Gemeinde kommen möchte, dann ist mir völlig bewusst, ich muss etwas aufgeben. Das ist wunderbar, das ist nicht negativ. Negativ ist, wenn die Leute die Gemeinde einrennen und die sagen, wir können ausleben, wie wir wollen. Unser Fleisch hat keine Beschneidung, keine Begrenzung. Was für eine Freiheit. Das ist keine Freiheit im Geist. Keine Freiheit im Geist. Und der Heilige Geist fühlt sich dort nicht wohl. Ja, es ist eine Sache, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Aber wenn wir das Fleisch hochhalten, das ist wie Paulus gesagt hat. Weißt du, wo die Finsternis ist, da ist die Gnade überreich. Aber deswegen nutze ich die Gnade nicht aus. Hat er gesagt, deswegen sündige ich umso mehr? Er hat gesagt, das sei ferne von mir. Weißt du, natürlich sehen wir, wo Finsternis ist, der Herr will reinwirken und was weiß ich. Aber wenn wir unser Fleisch ausleben, geht das nicht gut. Paulus schrieb den Galatern und sagt, ihr habt im Geist angefangen, ihr vollendet es im Fleisch. Das ist nicht gut. Ja, also da ist ein Unterschied. Wir brauchen, dass der Heilige Geist kommt auf unser Fleisch, aber da ist eine Veränderung, was der Herr in uns wirken will, über das ich heute einfach sprechen möchte. So, wie sieht das bei vielen Christen aus? Bei vielen Christen sieht es so aus, sie kamen zu Jesus, haben Vergebung der Sünden erlebt, wunderbare Dinge und so weiter. Und jetzt stehen sie im Glauben und versuchen, mehr oder weniger mit der vorhandenen Sünde klarzukommen in ihrem Leben. Und dann wird verschiedene Bibelstellen vielleicht genommen, um das Gewissen immer wieder zu beruhigen. Und ja, aber guck mal, die ehebrecherische Frau, da hat Jesus doch auch gesagt. Und guck mal bei Petrus, der hat verleugnet und dann war auch alles wieder gut. Und guck mal Manasse, der hat ganz viele Kinder getötet und trotzdem wurde er wieder als König eingesetzt. Also so schlimm kann ich doch nicht sein. Also versuchen wir uns irgendwie zu rechtfertigen, unser Gewissen zu beruhigen, dass alles doch gut ist. Und an Gottesdiensten wie diesen, finden wir das Denken auch komisch, wenn wir gerade hier sitzen und das hören. Und denken, Mist, nein, das kann es auch nicht sein. Das ist nicht das, was es bedeutet, ein Leben in Christus zu führen. Das, was Gott uns verheißen hat. Dass wir uns mit unserer vorhandenen Sünde die nächsten 30, 40 Jahre rumschlagen. Und hoffen, dass endlich die Entrückung kommt. Weil da haben wir gehört, auf dem Weg der Entrückung wird eine Veränderung kommen. Also beten wir mit unserer Sünde, dass wir noch 40 Jahre durchhalten. Das ist nicht das, was Gott geplant hat. Das ist frustrierend. Und weißt du, manche sind so wie Petrus in dem Boot. Sie denken, ach Jesus, willst du wirklich bei mir bleiben? Ich bin voller Sünde. Du willst wirklich bei mir bleiben? Überleg dir das doch gut. Ja, jetzt habe ich vielleicht etwas erlebt mit dir. Aber guck mal, am Montag schon habe ich wieder gesündigt. Am Montag schon habe ich es schon wieder vergeigt. Am Sonntag waren wir so herrlich in deiner Gegenwart und da haben wir vielleicht sogar ein Wunder erlebt. Habe ich gebetet, ein Wunder ist passiert und dies und das. Aber weißt du, am Montag kommt das schon wieder. Und am Montag bin ich da schon wieder in meinem Alltagstrott drin. Passt du wirklich zu mir? Weißt du? Und am besten lesen solche Menschen dann noch so Bibelstellen wie Sendschreiben, weißt du, ach, ich wünschte, du wärst schlau oder ne, so, ne, heiß oder kalt, ne, oder sowas noch. Das kommt noch richtig gut. Und dann noch eine gute Stelle, die in diesem Ganzen solchen Menschen richtig gut tut, ist auch, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als sie, nachdem sie ihn erkannt hatten, wieder umkehren, hinweg von den überlieferten heiligen Geboten. Doch es ist ihnen ergangen, wie nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Danach ist die Sache besiegelt. Stehst du? Dann denkst du, genau, so ist es mit mir. Ich bin wieder zurück zu dem Erbrochenen wie der Hund und wie elendig. Und es passt doch gar nicht. Schon mal solche Leute getroffen? Und die sind dann deprimiert. Ich habe mit jemandem mal telefoniert, fand ich ganz interessant, und die Person war in einer Not gewesen, schon öfter solche Gespräche geführt, und dann sagte diese Person, weißt du, nein, das klappt bei mir nicht mehr. Ein Leben mit Gott wird nicht mehr funktionieren, weil, und dann diese Bibelstelle und andere Bibelstellen, die kennen die auswendig. Aber Bibelstellen, die irgendwie dann positiv sie da rausretten wollen aus ihrer Situation, die kennen die nicht, und denen fällt es schwer, diese anzunehmen. Aber die anderen haben sie total verinnerlicht. Der Herr wird mich ausspeien aus seinem Mund. Amen. Das ist so tief in mir drin. Ich habe es erkannt und preist dem Herrn für die Gnade. So, weißt du? Nein, da ist immer am Ende des Sendschreibens steht immer wieder der Ausweg, wo Gott sagt, ich möchte, dass du Buße tust. Er sagt, ja, am Ende werde ich den Leuchter von der Stelle rücken. Ich kann mich erinnern, irgendwann hatten wir ein prophetisches Seminar und da war so offen gewesen, da war ein Gast hier und dann hatten wir hier so Zeug, wo wir prophezeien konnten füreinander, und da kam jemand auf die Idee, die wollten Leuchter holen. Na, da bin ich aber aufgesprungen, habe gesagt, nein, den lass stehen. Jetzt so viel Offenbarung gelesen, ne? Ich lass den Leuchter, der wird nicht verrückt, ne? Der wird dich von der Stelle genommen, du Buße. So. Aber weißt du, warum hat Jesus dich eigentlich erwählt, wenn er so viele Probleme mit dir hat? Warum hat er dich erwählt? Weißt du, wenn du sagst, ja, ich mache hier einen Haufen Probleme und dies und das und das. Warum hat er dich erwählt? Hat er dich erwählt, weil du so toll bist? Der vorübergegangen hat gesagt, das ist ein toller Hecht. Das ist jemand für mein Reich. Jawohl, der hat Potenzial. Den nehme ich. Weißt du? Oder weil du einfach so heilig warst von Natur aus. Was? Einfach von Natur aus hattest du die Gabe der Heiligkeit. Und du warst so heilig, dass Jesus vorbeigegangen ist und hat einfach gesagt, der passt zu mir. Deswegen musst du sein Leben mir geben einfach, ne? Oder weil du so rein gelebt hast, du warst so rein, einfach von Natur aus, so rein. Deine Haut hat sogar geglänzt schon von Reinheit. Und deshalb hat der Herr dich erwählt. Warum hat der Herr dich erwählt? All diese Dinge, wir wissen das natürlich nicht. Natürlich hat der Herr uns nicht erwählt, weil wir so toll waren. Und weil wir so großartige Dinge geleistet haben. Wir haben uns einige Dinge geleistet, aber die waren nicht gerade vorteilhaft. Weißt du, wenn du sagst, so eine Fußballmannschaft wird ausgewählt, und dann guckt man immer, ne? Kenn ich das so von der Schule, wen holst du? Und dann gab es immer so zwei, drei, die waren so zum Schluss. Und bei manchen hat man dann einfach gesagt, die Mannschaft ganz großzügig, ach, nimm die drei auch noch. Weißt du, weil da war einfach für zumindest Fußball einfach null Potenzial. Null, null, null. Du hast vielleicht manche als Ball nehmen können, aber null Potenzial. Null. Und weißt du, aber bei Gott ist das nicht so in seinem Reich. In seinem Reich ist es nicht so, dass er rumgeht und sagt, na mal gucken, wer das größte Potenzial hat. Siehst du allein schon, wie Jesus die Jünger ausgewählt hat. Wenn er doch clevere Leute gehabt haben, die sich mit dem Wort auskennen, dann wäre er doch in die Bibelschulen der Pharisäer gegangen. Er hat gesagt, jetzt wählen wir Leute aus und die werden das Ding rocken. Die werden Gemeinde bauen. Wir werden das richtig gut strukturieren und fachmännisch und wie es sich gehört, ein gutes Management und so weiter, dass der Betrieb läuft. Und Jesus hat sich keinen von denen ausgewählt, die sich studiert hatten über mit dem Wort, über den Messias, wie das kommen wird, wie das sein wird. Die kannten sich mit den Schriften aus. Und er holte sich Menschen, wo du gesagt hättest, die hätten für das, was Jesus vorhat, keinerlei Potenzial. Keinerlei. Das waren nämlich Fischer, gewöhnliche Menschen gewesen. Gewöhnliche Menschen, die nicht studiert waren im Wort. Deswegen taten die auch so viel Fehler, wo die Pharisäer sagten, warum machen die das? Das steht doch im Wort. Aber weißt du, Jesus wählte sich diese Menschen aus. Er wählte sich sogar einen Judas aus. Er wählte sich all diese Menschen aus. Und ihm ging es nicht vorrangig um Potenzial. Ich kann das manchmal nicht mehr hören, wenn Leute sagen, ja, aber der hat Potenzial. Wisst ihr, wie viele Leute ich erlebt habe, die Potenzial hatten ohne Ende, die heute nicht mehr beim Herrn sind? Die sind mit ihrem Potenzial in die Hölle gegangen. So, Jesus guckt nicht nach Potenzial und sagt, der hat das Potenzial, der hat das Potenzial. Er guckt in das Herz. Ist da Treue? Was ist da in seinem Herzen? Es gibt Menschen, die würdest du niemals sagen, die sind privilegiert zu sprechen oder irgendetwas zu tun für den Herrn, und doch erleben sie Zeichen und Wunder ohne Ende, weil sie einfach ein demütiges Herz haben, ein treues Herz dem Herrn gegenüber. Und obwohl da kein Potenzial war, haben sie gesagt, wir werden trotzdem für ihn gehen. Wir werden trotzdem das machen. Ich habe mitbekommen, Menschen, die eigentlich nur schief und krumm Gitarre spielen, die gehen hin und fangen an zu spielen, und die Gegenwart Gottes kommt und nimmt ganze Gebäude ein, und Menschen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und du würdest davor stehen und sagen, die haben kein Potenzial, wieso geht das? Es ist das Reich Gottes. Du bist nicht privilegiert, indem du Potenzial hast, das wäre schrecklich. Der Herr hat dich erwählt aus einem ganz anderen Grund, auf den ich ganz eingehen wird. Aber das ist gut für dich. Du musst nicht auf dein Potenzial ausruhen. Josef hat versucht, das zu tun. Josef hat Träume gedeutet. Es war eine Gabe, die in ihm war. Und dann hat er etwas gemacht. Waren zwei Leute im Gefängnis. Beide haben Träume gehabt. Für einen war es gut, für einen war es schlecht. Aber er sagte zu dem einen, weißt du was? Erinnere dich an mich, wenn du wieder am Hofe des Pharaos bist. Erinnere dich an mich. Erinnere mich. Und in Wirklichkeit sagte Josef, weißt du, guck mal, ich habe das ausgelegt. Du weißt jetzt, wer das gemacht hat. Ich, Josef. Wenn du wieder da bist, vergiss mich nicht. Denk an mich. Also in anderen Worten, hol mich hier raus. Aufgrund meiner Gabe. Aufgrund meines Potenzials. Und weißt du, Josef ist nicht rausgekommen. Der Gefangene hat ihn vergessen. Und Josef ging durch eine Demutschulung mit dem Herrn. Und dann kam der Zeitpunkt, wo der Pharao einen Traum hatte. Und auf einmal fiel dem Gefangenen etwas wieder ein. Da war doch jemand. Woher kam dieser Gedanke? Er kam von Gott. Und weißt du, es ist so wichtig zu wissen. Und dann siehst du, wie Josef diesen Traum auslegt. Und ihm war das so bewusst. Er sagte, das kommt von Gott. Das ist Gott. Das bin ich. Das ist der Herr. Und weißt du, das ist etwas, was Gott mit uns vorhat. Gott legt es viel mehr dran, an unserem Herzen zu arbeiten, als dass wir mit unserem Potenzial protzen. Weil jegliches Potenzial wird dich nicht über Wasser halten, wenn wir nicht am Herrn dran sind. Es gibt ein gutes Buch von David Ravenhill oder Leonard. Nee, David ist der Sohn, ja. Und im Englischen heißt der Titel Die Salbung Gottes über Leben. Das ist so ein gutes Buch. Weil, weißt du, es gibt so viele Menschen, die haben die Salbung Gottes nicht überlebt. Wenn wir denken, wir können mit der Salbung spielen, die Salbung wird uns vernichten. Halleluja. So, als Jesus mich erwählt hat, als Jesus dich erwählt hat, da war nur Finsternis um uns herum. Da war nur Finsternis. Da war nichts, was begehrlich anzusehen war, was schön anzusehen war, wo man gesagt hat, genau, den müssen wir retten. Das war einfach nur Finsternis. Und weißt du, Jesus kam in diese Finsternis hinein mit seinem Licht. Und Jesus hat dich erwählt und hat dich bei deinem Namen gerufen. Weißt du, und er war liebevoll. Er hat uns aus der Dunkelheit, aus dem Schmutz herausgezogen, ohne dass wir es verdient haben. Ohne dass wir gesagt haben, der hat mich gerettet, weil. Keiner von uns kann das vorbringen und sagen, der hat mich gerettet, weil ich so und so bin. Weil ich so gut bin. Weil ich das Potenzial habe. Weil ich die Gabe habe. Er hat dich einfach gerettet, weil er dich liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, weil sie so großes Potenzial hat für sein Königreich. Nein, er hat die Welt geliebt. Er hat die Welt geliebt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und ewiges Leben hat und nicht in die Verdammnis geht. Jeder hat diese gleiche Voraussetzung, weil Jesus bezahlt hat für alle Menschen dieser Welt. Das ist so wunderbar. Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt. Hä? Moment mal. Das stimmt aber jetzt nicht ganz, was da steht. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe Jesus erwählt. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Ich habe eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Also habe ich ihn doch erwählt. Aber Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Bevor du dich entscheiden konntest für Jesus, hat er sich schon entschieden für dich. Bevor überhaupt Potenzial in dir aufkommen konnte, hat er sich schon entschieden für dich. Er hat sich schon entschieden für dich. Und weißt du, Jesus hat uns zuerst erwählt, noch bevor wir überhaupt den Wunsch hatten, ihn zu erwählen. Im Gegenteil, ich wollte ihn nicht erwählen. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, ihn zu erwählen. Aber Jesus hat mich schon erwählt gehabt. So, und weißt du, wenn Jesus uns zuerst erwählt hat, warum hat er uns erwählt? Das heißt, wenn ich ihn ja nur erwählt habe, was habe ich für einen Zweck, ihn zu erwählen? Ach, ich will in den Himmel kommen. Hölle, das ist blöd, nee, mag ich nicht. Eine Ewigkeit, nee, finde ich gut. Ich habe ihn erwählt, um in den Himmel zu kommen. Warum habe ich ihn erwählt? Wir könnten verschiedene Motive jetzt aufzählen, aber das interessanteste Motiv ist doch, warum Gott uns erwählt hat. Das ist doch gut, weil unsere Motive für die Erwählung Jesu können sich auch ändern, wenn wir merken, die stimmen nicht mit dem Wort Gottes überein. Aber die Motive Gottes sind sehr, sehr klar, warum er dich und mich erwählt hat. Wir lesen weiter. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15, 16. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Das ist eine wunderbare Reihenfolge, wie Gebet und wie ein Leben in Christus funktioniert. Er hat mich dazu bestimmt, dass ich hingehe und Frucht bringe und dass die Frucht bleibt. Was passiert dann? Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Wann werde ich bekommen, was, worum auch immer ich bitte in seinem Namen? Wenn ich Frucht bringe. Interessant, oder? So, jetzt gibt es natürlich Leute, die denken, okay, hier steht, ich bin dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Aber was mache ich denn, wenn ich keine Frucht bringen kann? Was soll ich denn tun? Ich will ja, aber ich kann nicht. Ich will ja so gerne Frucht bringen. Ich sage auch Gott immer, mach, mach. Aber er tut das ja nicht. Was kann ich denn dann dafür? Bin ich schuld, wenn ich keine Frucht bringen kann? Das geht bei mir ja gar nicht. Ich kann nicht. Ja, manche, die bringen richtig viel Frucht, aber weißt du, bei mir funktioniert das nicht. Weißt du, das sind alles Gedanken, die nicht von Gott kommen. Weil nicht du hast Jesus erwählt, sondern er hat dich erwählt. Wenn du nur Jesus erwählt hättest, dann okay, ja, weiß nicht, ob du Frucht bringen kannst. Du hast ihn erwählt, ich weiß nicht, ob das bei dir klappt. Aber weil Jesus dich erwählt hat, ist es eine ganz andere Sache. Er hat dich nämlich erwählt dazu, dass du Frucht bringst. Es war nicht deine oder meine Idee, Frucht zu bringen. Wir kamen nicht zu Jesus und haben gesagt, ach ja, ich habe eine super Idee, ich will Frucht bringen. Das war von Anfang an die Idee Gottes, dass du Frucht bringen sollst. Und nicht unsere Idee. So, er hat uns dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und nicht nur irgendeine Frucht, sondern es gibt mehrere Dinge, aber bis zur bleibenden Frucht hat er uns bestimmt. So, Jesus sagt in Johannes 15, 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Siehst du? Siehst du? Hier steht's doch. Wenn ich keine Frucht bringe, was kann ich dafür als arme Rebe? Ich bin doch auch nur eine arme Rebe im Königreich Gottes. Und jetzt bringe ich keine Frucht und jetzt nimmt er mich einfach weg. Ist das ein liebender Vater? So, diese ganzen Gedanken sind keine himmlischen, biblischen Gedanken, die du da hast. Es steht nicht, dass er dich hinwegnehmen wird. Es steht nicht da. Hier steht nur, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Ja, aber da bin ich doch mit gemeint. Wer hat gesagt, dass du damit gemeint bist? Warum denkst du, dass du damit gemeint bist? Bist du wie jede Rebe? So, weil er uns erwählt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. So, er hat uns bestimmt, Frucht zu bringen. Das heißt, jeder von uns ist fruchtbar. Warum? Weil er uns dazu bestimmt hat. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist total fruchtbar. Du bist total fruchtbar, Mann. Denkst vielleicht, aber die Sache muss doch noch einen Haken haben. Da muss doch noch irgendwas kommen jetzt. Das kann doch nicht einfach so sein. So können wir doch nicht einfach den Gottesdienst beenden. Das stimmt, wir können ihn nicht beenden. Weil wir müssen wissen, wie wir Frucht bringen können. Weil die Voraussetzungen da sind. Aber wenn wir sie nicht wissen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir Dinge verpassen. So, du und ich sind gepflanzt worden an einem Weinstock, auf einem Weinberg, und der hat einen perfekten Boden. Der hat perfekte Bedingungen für jede Rebe, für jeden Weinstock, dass er wachsen kann. Perfekte Bedingungen, jeder von uns. Das ist nicht so, dass Gott sagt, also pass auf, ja, oh, du hast ein bisschen mehr Potenzial, du kommst auf einen ganz besonderen kompostierten und was weiß ich, Erde und alles gut. Und dich, ja, haben wir noch so eine Müllhalde, stellen wir dich dahin, versuch dein Glück. Nein, wir sind alle auf demselben Weinberg. Jesus sagt das in diesem Gleichnis. Wir sind alle Reben an seinem Weinberg. Nicht, da gibt es nicht verschiedene Weinberge, es gibt nur einen Weinberg. Es gibt nur einen Weinberg. Jesus sagt nicht, da ist der bessere Weinberg, da ist der... Es gibt einen Weinberg. Nur einen. Halleluja. Ist das nicht herrlich, ne? Und Gott, der wundervolle Weingärtner, achtet auf jede Rebe. Auf jede Rebe. So, jeder aber... die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleib in euch. Hier ist es interessant. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dann sagt er aber, er erzählt nochmal, das müsst ihr ganz klar verstehen. Hier ist der Herr. Und der Herr sagt, ich habe dich erwählt. Und du hast nicht mich erwählt. Aber jetzt sagt der Herr, bleibe du in mir, dann bleibe ich in dir. Das ist sehr wichtig. Jesus sagt nicht, ich bleib in dir. Bleib du auch in mir. Er sagt, nein, bleib du in mir und ich bleib in dir. Manche glauben nicht, dass es einen Abfall von Gott gibt und die haben mit solchen Stellen dann ein Problem. Die sagen ja, aber Gott ist ja immer da, er ist ja immer in mir. Und wenn jemand abfällt, nee, der muss trotzdem einmal errettet und dann immer. Und die kommen mit solchen Bibelstellen dann nicht klar. Und die verstehen das nicht. Was meint Gott damit? Was will er damit sagen? Es gibt etliche Stellen, die dann schwierig sind zu deuten, wenn wir an sowas glauben. Ja, vor allem, wenn wir nicht mehr an den großen Abfall glauben. Dann sind wir vielleicht mittendrin und merken es nicht. Jesus sagt ja, bleib in mir. Okay, wie steht's mit dir heute Morgen? Bist du in ihm? Bist du dir sicher, dass du in ihm bist? Bist du aktuell wirklich in ihm? Kannst du sagen, ja, ich bin in ihm? Oder denkst du, ich könnte noch mehr in ihm sein. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Okay, also bist du nicht in ihm. Dann können wir jetzt ganz einfach was machen. Wir können einfach in ihn kommen, indem wir einfach sagen, okay, Herr, hier bin ich. Ich bin in dir. Alles, was mich daran hindern will, in dir zu sein, davon sage ich mich jetzt los, in dem Namen Jesus Christus. Ich will komplett in dir sein, ohne Einschränkungen. Herr, hier bin ich, jetzt gerade hier. Ich gebe dir alles, was ich habe, alles, was ich bin. Ich will in dir sein und du wirst in mir sein. Halleluja, hier bin ich, Herr. Amen. Weißt du, was das Hervorragende ist? Wenn du in ihm bist, ist er in dir. Du musst nicht warten, dass er irgendwann in dir ist. Er ist in dir. Er ist sofort in dir. Wenn du in ihm bist, ist er in dir. Du hast gar keine Chance, wenn du in ihm bist, dass er nicht in dir ist. Auch wenn du es nicht wolltest, wenn du in ihm bist, er ist in dir. Halleluja. So, wenn du gerade nicht in ihm bist, ist es wichtig, zu ihm zurückzukommen. Warum? Weil, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Hier ist der Schlüssel. Wie kann eine Rebe nicht Frucht bringen? Aus sich selbst heraus. Und dann stehen die Leute und ich will Frucht bringen, ich will irgendwas, ich will... Das geht nicht. Du kannst aus dir selber heraus keine Frucht bringen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Es wird nicht funktionieren. Wenn du aus dir selbst heraus Frucht bringen willst, du kannst beten, du kannst fasten, du kannst Predigten hören am Tag von mir aus 10, 20 Stück hintereinander und die Bibel auswendig lernen. Du wirst keine Frucht bringen, wenn du es versuchst aus dir selbst heraus. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen, das geht nicht. Weil die Bibel das sagt, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Sagt es seinen Jüngern, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Hier ist ganz klar, was beschrieben wird. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Und nicht, ich bin die Rebe, ihr seid die Weinstock. Ich bin der Weinstock. Das ist sehr wichtig, dass, und Jesus sagt das nicht ohne Grund. Wir werden uns gleich so ein bisschen damit befassen. So, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, ihr könnt nichts tun getrennt von mir, nichts. Nichts. Jetzt denkst du aber, Moment mal, es gibt viele Christen, die tun getrennt von ihm doch hervorragende Dinge. Ja, aber weißt du, was das in den Augen Gottes ist? Nichts. Schade um all die Bemühungen, schade um all das, was wir machen, wenn wir nicht in ihm sind. Das hat keine bleibende Frucht. Das wird verbrennen, einfach so, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. So, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Hier sehen wir ein zweites Mal. Jesus sagt das nochmal und sagt, ihr könnt bitten, was ihr wollt. Es wird euch zuteil werden. Wann? Wenn ihr in mir seid und ich in euch und meine Worte in euch bleiben. Dadurch wird mein Vater verherrlicht. Sehen wir es wieder. Und dann, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So in ihm können wir gar nicht anders, als Frucht zu bringen. Es ist unmöglich, in ihm zu sein und fruchtleer zu bleiben. So, wir müssen uns keine Gedanken machen, ja, werde ich Frucht bringen, wenn ich in ihm bin? Natürlich. Du wirst Frucht bringen, du kannst gar nicht anders. Ich werde das gleich noch mal erklären. So, also wenn du keine Frucht bringst, dann komm zu Jesus und bleib in ihm. So einfach eigentlich. So einfach. Und ich komme aus einem Gebiet, wo es viele Weinberge gibt, wo du so lang fahren kannst und dann siehst du wunderbare Weinberge, guckst und das ist so herrlich. Bist du schon mal an so einem Weinberg vorbeigefahren? Das ist so toll. So toll, wenn man Christ ist. Und manches Mal haben wir auch von der Schule aus Führungen gehabt auf einem Weinberg. Da haben wir uns rumgeführt, durften wir auch schnippeln und ausprobieren und machen, weil das halt nur mal in der Umgebung war, hat sich das natürlich angeboten. Und da haben wir viele Dinge auch über einen Weinberg erfahren und da kam der Winzer und hat uns erzählt und so weiter. Und dies ganz interessant, vieles habe ich vergessen, aber manches hat man dann nochmal neu gelesen und so weiter. Aber diese ganze Story finde ich sehr interessant, dass Jesus genau dieses Gleichnis nimmt. Er nimmt nicht ohne Grund. Früher wussten die genau, worum es geht, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Wir stehen heute da und denken, hä, was? Wie die Rebe abgehauen und das Feuer ein bisschen hart, oder? Die arme Rebe. So, weil wir nicht verstehen, ne, was da los ist. Na? Nein, was ist auch? Jesus hat landwirtschaftliche Zeugnisse genommen, Gleichnisse genommen. Die hat jeder von denen verstanden. Ja? Die Pharisäer mussten vielleicht beim Bauern nachfragen, was hat Jesus gemeint. Aber ansonsten, ne, die Pharisäer haben auch, kann er nicht ein bisschen intellektueller reden, dass wir das auch verstehen? Ne? Halleluja. Jesus ist einfach so Samen und das Wort und dies und jeder konnte es von denen stehen. Er hat sich auf ein Niveau herabgegeben, das die Pharisäer nicht gemacht haben. Das ist so wunderbar an unserem Jesus, dass er zu jedem von uns spricht. Zu jedem von uns. Ich saß mal in einem Leitungskreis umgeben von Pfarrern und von allen möglichen, die große Leiter sich nennen. Und dann sagte dann jemand, weißt du, ich bin letztens auf die Idee gekommen, mal einen Laien aus unserer Gemeinde predigen zu lassen. Und dieser Laie hat es gar nicht schlecht gemacht. Und ich habe gedacht, was für ein Laie. Ja, er ist ein Laie, weil er nicht so ist wie wir. Weißt du, ich habe studiert und dieser Laie, der hat doch gar keine Ahnung. Da muss man aufpassen, und dann ging die Diskussion los, aber man muss mal aufpassen mit den Laien, die können auch Verwirrung bringen, und da muss man aufpassen, und haben die über Laien geredet, und habe ich gedacht, meine Güte, wie war das eigentlich mit den 12 Laien aus der Bibel? Hätte Jesus doch sagen können, so ein Pharisäer, pass mal auf, habt ihr da ein paar gute Bibelschüler, kurz vorm Abschluss, die richtig gut drauf sind, die würde ich gerne nehmen. Da hat er sich Leute genommen, die gefischt haben. So, guck mal, Fisch hat einen bestimmten Geruch. So die ersten Zeit wahrscheinlich, die haben richtig nach Fisch gerochen. So stelle ich mir das vor, die kamen in die Synagoge und auf einmal, was riecht hier nach Fisch? Ach, das sind Jesus und seine Jünger. Aber weißt du, und das war so abwertend, so auf Menschen. Und ich habe gedacht, meine Güte, es gibt Laien, die haben diese Welt verändert. Es gibt Laien, die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Ich möchte nicht sagen, weißt du, dass wir nicht studieren sollten, dass wir dies nicht machen sollten. Aber was ich sagen möchte ist, wir sollten uns nicht auf uns verlassen und unseren Verstand, wir sollten uns auf Jesus verlassen. Und dann ist es wunderbar und dann ist es gut und dann folgen wir ihm nach. Weißt du, für mich war es so ein Unding damals. Ich habe gedacht, ich muss doch auf eine Bibelschule und ich muss doch dies machen, das machen, damit ich in meine Berufung hineinkommen kann. Und Gott hat gesagt, weißt du was, komm in meine Bibelschule. Und weißt du, was so interessant war? Jahre darauf hörte ich Männer Gottes, die heute einen weltweiten Dienst haben. Und da war einer, wo ich gedacht habe, boah, der ist so tief und geistlich. Und dann sagt er irgendwann, weißt du, ich war nie auf einer Bibelschule gewesen. Ich war in der Bibelschule des Heiligen Geistes. Und ich habe so gedacht, wow, so falsch habe ich gar nicht gehört. Und weißt du, Gott erwählt sich Leute und dann bestimmt er sie auf dem Weinberg. Und wenn er sagt, du sollst eine Bibelschule besuchen, ich will dich dort gebrauchen, dann mach das. Such dir aber eine gute aus. Und wenn er sagt, ich will, dass du hier das machst, egal wo wir sind, die Erde ist gleich. Wir werden Frucht bringen. Muss ich mir das Zeugnis mal rauskramen. Hab doch mehr davon, aber eine Hausfrau, weiß ich, die hat die Welt verändert. Die hat ihren Kontinent verändert, wo sie war. Einfach indem sie auf Gott gehört hat. Das ist so wunderbar. Ein gewaltiges Zeug, das hat mir so gut gefallen. Eine Hausfrau, die war beim Kartoffelschälen gewesen und hat das Mittag zubereitet. Und sie hat dabei gebetet und war im Geist. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, stand sie in einem anderen Ort. Der war, ich weiß nicht, wie viele Flugmeilen entfernt. Und sie sagte, was ist jetzt los? Ich war eben noch in meiner Küche. Und dann setzte sie sich auf eine Parkbank und dachte, was mache ich jetzt? Und dann hörte sie allmählich, das ist eine andere Sprache, die sprechen. Sie sagte, wie komme ich zurück? Kein Pass, gar nichts. Ich wollte einfach nur das Mittagessen kochen, habe dabei gebetet. Und dann sah sie auf einmal neben sich, war jemand, ich weiß nicht, Mann, Frau, gestern schon ein paar Jahre her das Zeugnis. Und dann redet die Frau mit ihr über Jesus. Und diese Frau gab ihr Leben Jesus. Und sie fragte nach ihrer Adresse. Die Frau gab die Adresse. Und auf einmal war sie zurück in der Küche. Machte das Mittagessen weiter. Dachte, war das ein Traum? War das echt? Was war das? 2 Wochen später bekam sie einen Brief, wo sich eine Frau bedankte, dass sie, diese Hausfrau, diese Frau zu Jesus geführt hat. Aber was sie gewundert hat, ist, wieso sie so schnell weg war. Und weißt du, das sind Dinge, die sind wunderbar. Ja, die sprengen unseren Verstand, die können wir nicht verstehen. Aber weißt du, wenn du denkst, Hausfrau ist langweilig, hör dir solche Zeugnisse an. Halleluja. Schälkartoffel, Reis im Geist. Reise im Geist. Nicht Reis im Geist. Aber weißt du, das sind so wunderbare Berichte, wenn man die hört, wenn man sieht, weißt du, es geht nicht darum, und das ist, was früher die Leute gedacht haben, um Gott zu dienen, muss ich hinter einer Kanzel stehen. Um Gott zu dienen, musst du in ihm sein. Du kannst alles erleben und alles ist möglich, wenn du in ihm bist. Du musst nur in ihm sein. Es geht nicht um ein Potenzial. Es geht nicht um ein Podest. Es geht einfach nur, dass du in ihm bist. Du wirst Frucht bringen. Du wirst Frucht bringen, da wo du bist, da wo du etwas tust. So, wenn wir uns anschauen, warum gibt Jesus dieses Bild? Weißt du, die Frucht hängt ja nicht direkt am Weinstock, sondern an den Reben. Und weißt du, interessant ist auch in diesem Gleichnis, dass die Frucht an den Reben gesucht wird. Es wird die Frucht gesucht. So, und jeder Mensch, der sich Christ nennt, ist also eine Rebe. Jeder Christ? Ja, jeder Christ. Aber es gibt doch auch welche, die sind jetzt nur Namenschristen. Die kennen ihn doch gar nicht, die glauben doch gar nicht wirklich an ihn. Aber weißt du, der Weingärtner, der Vater, hat diesen Weinstock gepflanzt, um Frucht zu ernten. So, also er wird alles dafür tun, damit jeder Frucht bringen kann. Und die Weinstöcke, die benötigen über das ganze Jahr Pflege. So, der Weingärtner ist immer drüber und er guckt und er ist wachsam. Und weißt du, bis ein Weinstock wirklich den vollen Ertrag bringen kann, dauert das 3 bis 4 Jahre. Und in dieser Zeit wird er einfach nur gepflegt und beschnitten und geguckt und gemacht. Weißt du, ich habe so gedacht, es ist so ein schönes Bild, weil das ist genau das, was die Bibel auch manchmal sagt, wenn die zum Beispiel sagt, über Leiterschaft setze ich niemanden zu früh ein oder dies oder das. Und in der heutigen Zeit muss alles schnell gehen. Weißt du, es muss alles schnell, die Zeit und alles schnell. Aber weißt du, mit diesem Weinberg, da geht es nicht so. Kannst du vielleicht denken, ja, aber kann man da irgendwie was düngern, irgendwie was spritzen oder noch was Chemisches machen, dass das ein bisschen schneller geht und was weiß ich. Weißt du, Gott hat das so kreiert. 3 bis 4 Jahre, bis er den vollen Ertrag bringen kann. So, das heißt, es ist so interessant, es gibt ein anderes Beispiel, wo Jesus sagte, schaut euch einen Baum an, der hat keine Frucht gebracht, was sollen wir ihn abhauen? Nein, ich komme nochmal wieder. Warum? Weil es manchmal seine Zeit braucht. Aber weißt du, und das ist auch für uns gut, wenn du vielleicht guckst, okay, dieses Jahr in meinem Leben, ich habe nicht viel Frucht gebracht. Aber weißt du, es ist Hoffnung für dich da, weil in ein paar Jahren, wenn du beständig in ihm bleibst, wird sich alles verändern. Es braucht Zeit, in seiner Gegenwart zu sein, ihn kennenzulernen, mit ihm zu sein. Aber diese Zeit ist niemals vergeudet, sondern sie wird Frucht bringen. Sie wird Frucht bringen. Es gibt so viele Menschen, Männer, Frauen Gottes, die sind so schnell aufgestiegen und genauso schnell sind sie wieder hinuntergesungen mit allen möglichen Skandalen, auf die sich die Presse gestürzt hat. Ich meine, ob du das mitbekommen hast, vor ein paar Tagen ist Billy Graham gestorben. Und es ist so interessant, wenn du dann liest Zeitungsartikel, die manche Menschen verfasst haben. Gab einen Bericht, den jemand verfasst hat, da war er hier gewesen in den 90er Jahren. Da gab es einen Zeitungsartikel, der ist so gemein geschrieben über Billy Graham. So gemein gegen Gott. Aber weißt du, auf alles wurde geachtet, was dieser Mann gemacht hat. Da wurde beschrieben, mit welchem Auto er kam. Da wurde beschrieben, wie er aufs Podium gegangen ist. Da wurde beschrieben, was er für einen Fehler in vielleicht einem Beispiel gesagt hat. Alles wurde unter die Lupe genommen und abgewertet. Aber weißt du, wenn du einfach Billy Graham was etwas weißt und etwas gehört hast, was er getan hat, dann würdest du die positiven Dinge sehen. Wir sagen, das hat er gemacht, dieser. Aber sie haben geguckt und dann stand in einem Zeitungsbericht, ja, was man erwähnen musste ist, er hat zwar keinen Sexskandal und Finanzskandal gehabt, wie viele andere Prediger. Das ist ein weltlicher Bericht. Und da habe ich gedacht, die gucken ganz genau. Boah. Und dann haben die geschrieben, weißt du, aber da war ein Problem. Ich weiß, Billy Graham hat viele Präsidenten in Amerika beraten. Er war ein engster Berater von Präsidenten über Jahre hinweg. Und hat er einen Satz gesagt und irgendwie, der wurde aufgenommen und so weiter. Und dann war das ein Skandal. Die Welt freut sich, wenn das kommt. Und weißt du, deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wir müssen in Christus sein, weil die Welt wird sich nicht freuen, immer wenn wir kommen. Viele denken, das ist noch unsere Zeit und die Welt. Oh ja, und dann schön und dann dies und Anerkennung von der Welt. So wie die Welt dich anerkennt, so kann die dich auch wieder in den Dreck werfen. Es kann sich alles so schnell ändern. Aber weißt du, in Christus, wir wachsen und wir stärken und wir wissen, worum es geht. Es geht nicht um einen glanzvollen Auftritt in der Welt. Es geht darum, in ihm zu sein und den Glanz im Himmel zu ernten. Halleluja. So wunderbar. Was gibt's für die schönsten Worte für einen Christen, der in den Himmel kommt? Komm hinein in die Freuden des Herrn, du treuer Knecht. Wohlgetan, gut getan. Das ist doch, was wir hören wollen. Halleluja. So, der Weinstock, also ist über das ganze Jahr brauche einfach Pflege und man könnte so sagen, Vater Gott, er zieht uns. Im wahrsten Sinne des Wortes, er zieht uns. Sonst gibt Menschen, die Frucht bringen, dann gibt es Menschen, wow, dann gibt es Menschen, die mehr Frucht bringen und dann gibt es Menschen, die viel bleibende Frucht bringen. Also wir sehen das, wenn wir den Johannes durchlesen, wenn von Frucht geredet wird. Es gibt manche Menschen, die bringen mehr Frucht wie andere. Ah, siehst du, haben die mehr Dünger gehabt. Du kannst auch mehr Dünger haben. Aber weißt du, was Dünger ist? Mist. Kot ist Dünger. Das heißt, um dich herum werden Dinge sein, die nicht schön sind. Wenn du wachsen willst, bete um das. Sag, ja, lass mich wachsen. Du brauchst Dünger, mein Jünger. ganz viel Dünger. Und dann wundern die Christen sich, warum ist so viel in meinem Leben so schlecht und jetzt dies und jetzt das? Weißt du, wenn du manchmal so fährst und die Bauern haben ihr Feld gedüngt, dann machen wir das auch. Oh, das stinkt. Die Fenster zu und oh, das stinkt. Aber nie habe ich gehört, dass das Feld das draußen ruft. Oh, wir stinken. Sondern das Feld freut sich über diesen Dünger. Und weißt du, wenn wir verstehen, wir sind im Herrn und da kommt jetzt gerade ein bisschen Dünger in unserem Leben, preist dem Herrn. Preist dem Herrn. Wir haben gestern mit unseren Kindern die Zuflucht geguckt. Also ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt mit Corrie ten Boom, wo ihre Geschichte so ein bisschen verfilmt wird. Ein sehr lohnenswerter Film ist zwar gedreht worden, ach du meine Güte, 80er Jahre oder keine Ahnung. Also wenn du noch später, noch früher. Also wenn du eine gute Qualität haben willst, die 80er Jahre ist sie gestorben, ja so, genau. Oder viel früher. Wenn du eine gute Qualität willst, die wirst du da nicht finden, aber die Botschaft, die da drin ist, die ist immens. Die ist immens. Wenn du siehst, die sind da im KZ, die sind total fertig. Aber weißt du, dann stehen diese Frauen auf und die sagen, weißt du was, bloß nicht bitter werden. Bloß keinen Hass. Wir brauchen Liebe für diese Menschen. Und um die Leute waren herum. Wie könnt ihr das sagen? Was für ein Gott ist das, der euch hierher schickt, der uns hierher schickt? Warum tut er das? Aber weißt du, diese wussten, wir tun das für Gott. Weißt du, es ist so herrlich, so wunderbar, wenn wir verstehen, diese Dinge um uns herum, die uns manchmal ärgern, die sind dazu da, damit wir wachsen. Wir verkennen den Dünger. Wir verkennen den Dünger. So, wenn Leute um dich herum sind, die dich ärgern, dann weißt du eins. Ich bin Jünger, sie sind Dünger. Und dann sagst du, das ist doch gute Aufgabenverteilung. Halleluja. Und weißt du, wenn du gewachsen bist, dann werden diese Leute entweder weggenommen, die werden nicht mehr da sein, oder die werden dich auf einmal lieben. Auf jeden Fall wird irgendwas mit denen passieren, wenn die Aufgabe erfüllt haben. Aber du musst deine Aufgabe erfüllen. So, das sind einfach wichtige Grundlagenprinzipien. Und die, wie ich schon gesagt habe, die Frucht, die Gott sehen möchte, ist so wichtig, dass wir auch das in unserem Leben sehen möchte. Weißt du, es ist genauso wie auf dem Weinberg. Viele Leute sitzen ja auch in den Gottesdiensten. Heute Morgen, wie viele Leute sitzen in den Gottesdiensten? Wie viele Leute haben jetzt schon Schluss und sitzen zu Hause wieder? Und du musst noch hier sitzen. Halleluja. Ja, aber ich bin noch am Düngen. So. Und weißt du, sie hören das Wort Gottes und dennoch, sie gehen von Sonntag zu Sonntag, Sonntag zu Sonntag, sie sitzen und gehen, sie sitzen und gehen, sie sitzen und gehen und es verändert sich nichts. Das ist doch nicht das, was Gott geplant hat für unser Leben, das ist doch nicht das, was Gott gesagt hat. Weißt du, er sagt, jede Rebe, die an ihm ist, wird Frucht bringen. Jede Rebe. So, daher gibt es Menschen, die sich äußerlich zu Christus bekennen, aber die mit Christus gar nichts am Hut haben, die weder in der Bibel lesen noch sonst, aber sagen, ich bin Christ. Und du siehst in ihrem Leben, sie bringen keine Frucht. Null. Gar nichts. Aber sie sagen, wir sind Reben am Weinstock. Und sie können viel sagen, sie können auch wachsen und alles Mögliche, das richtige Vokabular benutzen, auch Hände heben im Gottesdienst und was man alles so hinkriegt, ja. Aber dennoch, sie bringen keine Frucht. Da ist keine Frucht da. So, und es fehlt ihnen die richtige und innige Beziehung zu Jesus Christus. Die ist nicht da. Deshalb sind sie nicht imstande, Frucht zu bringen. So, und weißt du, er ist der wahre Weinstock. So, und weißt du, viele können wachsen und groß werden und alles Mögliche. Aber trotzdem bedeutet das nicht, dass sie Frucht haben werden. Und es ist so wichtig, weißt du, wir können Gott nicht imponieren mit dem, was wir machen, übrigens. Können wir gar nicht. Auch wenn wir größere Werke tun als Jesus, können das nicht. Weil Jesus gesagt hat, ihr werdet größere Werke als ich tun. Er hat das schon festgelegt. So, wir imponieren ihn nicht damit. Weil wir so schnell wachsen oder dies oder das machen. Weißt du, die Frucht kommt, weil die Rebe eine Lebensverbindung zu dem Weinstock hat. Da ist ein Lebenssaft, der hineinfließt in die Rebe. Weil so ein Lebenssaft könnte man nehmen für Heiligen Geist und für das Wort. Es fließt. Es fließt in diese Rebe hinein. Und weil dieser Lebenssaft kommt, wird diese Rebe Frucht bringen. Sie ist angeschlossen am Wort Gottes. Sie ist angeschlossen an sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Zeit mit dem Herrn haben. Deswegen ist es wichtig, an ihm angeschlossen zu sein, sonst dürren wir aus. Wir bekommen diesen Lebenssaft nicht mehr. Und unsere Frucht wird kümmlich und klein wie Hamsterauswurf. Das einzige Tier, was wir haben, deswegen weiß ich, wie das aussieht. Aber klein, sehr klein. Also die Versorgung fließt aus dem Stamm, fließt aus Jesus heraus. So, und dann ist interessant, wenn sie dann wächst und so weiter, dann wird die Rebe gebogen und gebunden. Und ich denke, das symbolisiert einfach Demut. Der Herr will uns in Demut hineinführen. Warum? In Demut wird die Frucht kommen. In Demut zu verstehen, ich bin von ihm abhängig. Ich kann getrennt von ihm gar nichts tun. Ich kann nichts machen. Ich kann weder ihn noch sein Reich imponieren, indem ich irgendwas Besonderes mache. Ich demütige mich unter die mächtige Hand Gottes. Halleluja. So wunderbar. Weißt du? Und oh, Halleluja, das ist so interessant und genau. Und dann, wenn die gebunden und gebogen wird und so weiter, der Weingärtner macht das, weil das ist die optimale Aufnahme, dass sie aufnehmen kann, diesen Saft, damit sie aufnehmen kann. Und für die Beeren, die da sind. Und weißt du, genauso ist das auch, wenn wir in einer Haltung der Demut sind, dann können wir das Wort Gottes aufnehmen. Es ist so viel Gnade da. Gott widersteht dem Hochmütigen, Demütigen, aber geht der Gnade. Gnade, sein Wort zu hören. Gnade, Auswirkungen des Wortes zu erleben. Das tut etwas mit unserem Geist. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir in Demut kommen oder zu sagen, Herr, demütige mich, wo ich mich nicht demütigen will, aber ich will mich demütigen. Ja, weil dann kommen wir in ein Fahrwasser hinein, wo wir die Dinge aufnehmen. Das ist die optimale Aufnahme, eine Haltung der Demut. Die optimale Aufnahme. Warum? Dem Stolzen oder dem Hochmütigen widersteht Gott. So, wenn Gott uns widersteht, fließt es nicht. Es kann nicht fließen. Aber wenn wir in ihm sind, eine demütige Haltung bekommen, und das tut der Herr, er erzieht uns, er ist der Weingärtner, der uns demütigen will. Aber wir können mit uns, weißt du, und dass er dann Dinge tut, indem wir uns ihm hingeben und sagen, und er sagt, ja, das wird gut für dich sein. Das wird optimal für dich sein. So, und im ganzen Jahr fallen immer wieder Arbeiten in diesem Weinberg an. Zum Beispiel im Sommer, da geht es ans Laub. Denkst vielleicht, Moment mal, das ist doch Herbst. Nee, nee. Im Sommer, da wird viel aufs Laub geachtet. Und das hat auch einen besonderen Grund. So, der Weingärtner oder der Weinstock, der hat eine enorme Triebkraft. Von sich aus eine enorme Trieb, der will wachsen, der will einfach wachsen, wachsen, wachsen. Also sehr, sehr enorm. Jetzt muss ich kurz was gucken, ob ich das später nochmal sage oder jetzt schon sage. Okay, genau, sage ich gleich nochmal, genau. Sehr gut, ja. Und weißt du, wenn man ihn jetzt einfach wachsen lässt, dann haben die viele Ranken, die haben viele Blätter, aber weißt du, was die nicht haben? Frucht. Die haben dann kleine Bärchen, aber die haben nicht wirklich Frucht. Du kannst sie nicht einfach wachsen lassen. Ist interessant, ne? So, wir kommen zum Herrn, aber der Herr sagt nicht, ich lasse dich so, wie du bist. Das wäre fatal. Wir würden wachsen und alles Mögliche machen und mit unserem Laub jedem auf den Senkel gehen. Aber wir würden keine Frucht bringen. Und Gott will aber, dass wir Frucht bringen. Deswegen müssen wir beschnitten werden. Da habe ich letzte Woche gesagt, Beschneidungen der Herzen. Gott tut ein Werk an uns. Er tut dieses Werk. Und weißt du, wir denken manchmal, oh, warum muss er dieses Werk tun? Weil wir Frucht bringen werden. Wir werden Frucht bringen. Gott setzt alles daran, dass wir Frucht bringen. Aber wir können uns sträuben dagegen. Aber warum sollten wir uns sträuben? Sollten wir nicht sagen, Herr, ja, ich will in deinem Weinstock Frucht bringen. Ich will auf deinem Weinberg eine fruchtvolle Rebe sein. Weißt du? So, und also die unerwünschten Triebe und Rebe werden dann ausgebrochen. Und beim Gipfeln werden auch die Rebespitzen entfernt, dass einfach mehr in die Traube oder einfach mehr Kraft den Früchten zugute kommt. So, es werden spezielle Dinge getan, die vielleicht schmerzhaft aussehen. Weißt du, als wir so auf dem Weinberg waren und diese Führende immer wieder hatten, habe ich gedacht, boah, was macht der alles kaputt? Und was macht er jetzt? Und was macht er das? Und weißt du, das sah dann so aus, wenn er so manchen Weinberg dann, manchen Weinstock so beschnitten hat und was weiß ich, da hast du gedacht, der ist tot. Da passiert gar nichts mehr. Den muss man wegschmeißen. Aber der Weingärtner weiß, was er tut. Er weiß, weißt du, ja, das sieht jetzt so aus, aber in 3 Jahren, wenn ich dranbleibe, wow. Aber wir haben ein anderes Bild. Wir sagen also, wenn Gott was tut, dann sofort und dann dies und dann das. In den kleinen Dingen treu zu sein und an ihm zu bleiben. Das ist wunderbar. Und das ist schön. Und das ist herrlich. Und weißt du, egal wie du darüber denkst, auch wenn du denkst, mein Leben ist zurzeit fruchtleer, dein Leben wird Frucht bringen, wenn du in ihm bleibst. Es geht gar nicht an. Du wirst Frucht bringen. Sag mal zu den Nachbarn, du wirst Frucht bringen. Halleluja. Und ich habe so gedacht, weißt du, es ergibt so viel Sinn, in einer Gemeinde zu sein, wenn man über einen Weinberg nachdenkt. Weil in der Gemeinde, ich sag immer, es ist so ein Ort der Beschneidung. Weil so viele liebe Leute um dich herum sind. Und wir uns immer gegenseitig irgendwie beschneiden. Und irgendwas passiert und irgendwie was das, weißt du. Und was deinem Herzen näher geht, als vielleicht bei jemandem aus der Welt. Und weißt du, es ergibt so viel Sinn, wenn wir darüber nachdenken, allein wenn wir über die Ernte nachdenken, ist es so wichtig zu verstehen, in einer Gemeinde zu sein. Hab heute in meiner Zeit mit Gott etwas Wunderbares gelesen. Das passt hier so ein bisschen rein. Offenbarung 14, 16, ich lese Offenbarung, siehst du. Und ich sah, siehe, eine weiße Wolke, auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu. Schicke deine Sichel und ernte. Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif, überreif geworden. Und auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. So, von was spricht Johannes hier? Es geht um die letzte Ernte, die kommen wird. Was ist die Sichel? Es ist die Gemeinde. Warum die Gemeinde? Das ist doch eine Sichel. Ja genau, da kommt eine Sichel vom Himmel, ne? Und die spricht dann zu dir, willst du dein Leben Jesus geben? Ja, oh, bist direkt geerntet. Nein, es wird eine letzte Ernte geben und er wird Menschen dazu benutzen. Warum wird er Menschen dazu benutzen, ihr Leben Jesus zu geben? Weil er es immer so getan hat. Und es wird am Ende auch so sein. Wir werden eine große Ernte einfahren. Eine große Ernte. Ich denke immer an eine Person zurück, die sagte mal, weißt du Stefan, das ist damals aus der Gemeinde ausgetreten und die sagte mir dann am Telefon, weißt du, du redest ja dann immer, der Herr will was tun und ne, wir sollen erweckt werden und so weiter. Weißt du, wenn die Erweckung kommt, ruf mich an, dann komme ich vorbei. Dann arbeite ich mit. Und habe ich zu der Person gesagt, nee. Wie nee? Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du es heute nicht machen wirst, ich glaube nicht, dass du es morgen tust. Wenn es dann soweit ist, dann werde ich, dann mache ich. Aber weißt du, Gott wird seine Sichel auswerfen. Er wird seine Gemeinde gebrauchen, um eine Ernte einzufahren, die es noch niemals hier gegeben hat. Unter all der Verfolgung, unter all dem Leid. Die Offenbarung ist absolut positiv und bereichernd, wenn du die richtig liest. Und absolut motivierend, wenn du siehst, es kommt eine Ernte. Das alles wird sich auszahlen und lohnen. Das heißt, es ist super gut zu sagen, ich bleibe in einer Gemeinde, weil wir werden die Ernte einfahren. Das ist super gut. Wie schlimm wäre das, weißt du, du sitzt einfach für dich zu Hause rum und ja, ich und der Herr ganz allein bis in die Ewigkeit. Und dann hörst du, die Gemeinde fährt eine Ernte ein, die Gemeinde fährt eine Ernte ein, die Gemeinde fährt eine Ernte ein. Und du warst bei der ganzen Vorbereitung nicht dabei. Aber was für ein Privileg, wenn wir verstehen, wenn wir Frucht bringen, wir werden eine Ernte einfahren. Wir werden eine Ernte einfahren, das wird kommen am Ende der Zeit. Halleluja, es ist so wundervoll. Wenn wir das verstehen, es müssen viele gerettet werden. Und das wird passieren. Die Bibel spricht davon, in schnelleren Prozessen werden Menschen geerntet, wie es noch niemals zuvor gewesen ist. Es wird eine Gnadenzeit sein, obwohl so viel Finsternis ist, das Licht wird strahlen wie noch niemals zuvor. Hast du schon mal von den zwei Zeugen gelesen? Die kommen und die kriegen die einfach nicht tot gemacht. Halleluja. Es kommen wunderbare Zeiten auf uns zu in diesem Ganzen. Halleluja, das ist so wunderbar. Also es lohnt sich, in einer Gemeinde zu sein, zu sagen, ja, hier erlebe ich vielleicht auch manchmal Dünger. Aber dieser Dünger, der macht mich noch mehr zu einem Jünger. Das ist so wunderbar, Halleluja. Wenn du das mitnimmst, ne, kannst du deinem Dünger echt etwas entgegensetzen die Woche. Halleluja. So, also für mich gibt es einfach einen Sinn, wenn man schaut, in einer Gemeinde zu sein. Und weißt du, weil wir alle neigen dazu, im Wucher zu eifern.
zu wachsen im Eifer und dies zu machen und das zu machen. Und das ist eine Gemeinde gut, weil eine Gemeinde sollte Menschen niemals ausbremsen. Eine Gemeinde sollte dafür Sorge tragen, dass eine Beschneidung geschehen kann. Warum? Damit mehr Wachstum kommen kann. Und so ist das in vielen Gemeinden, die Leute werden gestoppt. Aber weißt du, du kannst niemals verhindern, dass Wachstum da ist. Weil eine Rebe wächst. Unabhängig davon, ob sie Frucht bringt oder nicht. Jede Rebe wächst. Entweder in diese Richtung oder in diese Richtung. So, wenn eine Rebe in der Gemeinde ist, die sich nicht biegen lassen will in Demut vom Herrn, die wird rauskatapultiert, wird irgendwas machen, aber die wird nicht drin bleiben. Aber weißt du, du kannst niemals verhindern, dass eine Rebe wächst. Eine Rebe an sich wächst und wächst und wächst. Ob sie Frucht bringt oder nicht, sie wächst. Interessant ist, ne? Am Tag wächst eine Rebe ungefähr 7 Zentimeter. Das ist super viel, wie schnell die Rebe wächst. So, wenn wir verstehen, wenn wir wachsen, ob du willst oder nicht, wir werden wachsen und wachsen und wachsen. Aber es kommt darauf an, werden wir Frucht in unserem Leben haben? Werden wir uns beschneiden lassen vom Vater? Das sind so, so immens wichtige Dinge. Weißt du, der Winzer sorgt dafür, für Bänder, für Fehler und so weiter, dass diese schnell reibende Rebe nicht abknickt. Und weißt du, so können wir schnell im Eifer sein, aber wenn wir nicht Sorge tragen, dass es in die richtige Richtung geht, dann wird diese Rebe abknicken. Und das haben wir auch so viele Leute, die etwas für den Herrn machen wollten. Und die sind gewachsen und gewachsen, aber an ihren Gemeindenkirchen, wo sie waren, es war keine Beschneidung da, es war keine Richtungsweisung da und sie sind irgendwann haben sie sich hängen lassen. Entweder wurde gestoppt, ganz der Weinstock am liebsten ganz abgehauen. Ne? Oder wenn das wächst und wächst. Weißt du, und so ist aber Jesus nicht. Und dann kommt das mit der Blätterwand. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ne? Vielleicht hast du mal gemerkt, wenn du an einem Weinberg vorbeifährst, das sieht alles so ordentlich aus. Ne? Die sind nicht von Natur aus so. Die treiben und die machen und tun und die wachsen. Weißt du? Aber es ist interessant, die Blätter werden abgeschnitten, da wird gesorgt, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Das ist kein Zufall, das ist eine Menge Arbeit. Weißt du, aber den Trauben wird damit mehr Freiheit verschafft. Jetzt kommen die Früchte und jetzt wird geguckt, dass nicht so viele Blätter da sind und so weiter. Jetzt beginnen die Laubarbeiten, die gucken, dass die Früchte Platz haben, dass sie Freiheit haben. Halleluja. Deine Früchte werden Freiheit haben im Geist. Puh. Halleluja. Oh, das ist so wunderbar. Weißt du, und viele Blätter... Ich weiß nicht, weißt du, vielleicht könnte es, aber, ja genau, bevor ich das sage, ist so interessant, wenn die Blätter abgeschnitten werden, ist eine gute Durchlüftung da. Eine gute Durchlüftung. Und weißt du, wir brauchen eine gute Durchlüftung vom Heiligen Geist. Und zu viel Laub hindert, dass der Heilige Geist zu uns kommen kann. Da habe ich so gedacht, weißt du, so die Blätter oder das Laub könnten unser Charakter vielleicht sein, weißt du, dass wir keinen geheiligten Charakter haben, wir sind sehr charakterstark in falschen Dingen. Weißt du, und das hindert das Reich Gottes, das hindert, dass der Heilige Geist kommen kann. Wir wachsen in verschiedenen Dingen falsch oder in unserem Fleisch weiter und so weiter. Und der Heilige Geist, er kann nicht so wehen, wie er möchte. Gibt die Frucht des Fleisches, ne? Und der Heilige Geist kann nicht so wehen, wie er möchte. Er möchte wehen. Aber dazu müssen wir uns demütigen und sagen, okay, Herr, schneide ab, was dir nicht gefällt. Tu weg, was dir missfällt. Sage mir, was ich ändern kann. Rede mit mir, denn ich bin in dir und du bist in mir. Ich will erleben, wie der Heilige Geist kommt, wie die Luft des Geistes einfach kommen kann, dass die Früchte Freiheit haben, sich zu entwickeln. Und auch das ist wichtig in einer Gemeinde und herausfordernd total für uns als Leiterschaft, eine Freiheit im Geist zu schaffen, wo es manchmal chaosmäßig aussieht, aber im Geist ist alles geordnet. Und das ist eine besondere Herausforderung, weißt du, dass wir sagen, okay, hier darf es wehen und hier darf der Heilige Geist kommen und er darf ein Werk tun. Aber wir müssen offen dafür sein und wir müssen aufpassen, nicht alle Blätter abzuschneiden. Und nicht aufpassen, die Rebe zu vernichten. Weißt du, und auch das ist viel. Wir können den Heiligen Geist auslöschen. Es kommt keine Luft dran und das ist nicht gut. Es kann keine wirklich gute Frucht bringen. Und das Licht, das kann gar nicht durchscheinen. Wenn so viel Laub ist, das Licht kommt nicht durch an die Trauben. Deswegen sind die so geschnitten, dass das Licht kommen kann. In seinem Licht sehen wir das Licht. Da kommt das Licht. Weil es ist so wichtig, an uns arbeiten zu lassen von ihm und zu sagen, Herr, ich ordne mich dir unter, tu an mir dein Werk. Es ist so wichtig, weil das Licht kann kommen. Und das Licht wird kommen. Aber weißt du, wenn wir in unseren eigenen Dingen wachsen und wachsen und uns nicht beschneiden lassen, korrigieren lassen, das wird niemals gut gehen. Das kann gar nicht gut gehen. So, Auf der einen Seite ist das Blattgrün ja, lernen ja alle in der Schule, ist es ja sehr wichtig, das Blattgrün. Ja, das ist ja nicht einfach so, sind die Blätter da dran. Einfach das, was weiß ich, wir uns freuen, oh, schön grün oder irgendwie so, ja. Also dieses Chlorophyll in der Verbindung mit Sonneneinstrahlung, das ist ja sehr wichtig. Und wenn die Sonne da nicht rankommt und so weiter, also du siehst, all das, das ergibt einen Sinn. Das ergibt einen Sinn für die Pflanzen. Aber dennoch, zu viele Blätter, was tun die? Die rauben die Qualität der Trauben. Die rauben die Frucht. Also wenn du zu viel im Vordergrund stehst, wenn es um dich geht, mich, meiner, mir und so weiter, dann kann es keine richtige Frucht bringen. Es hindert. Es hindert. Und weißt du, das ist oftmals das Problem. Wir wollen für Jesus etwas tun, aber wir können ihn hindern. So, ich kann mich erinnern an meine erste Predigt, die ich in einem Gottesdienst, einem großen Gottesdienst, sagen wir so, gepredigt habe. Ich habe gezittert, meine Knie haben mir geschlottert und alles Mögliche. Erste große Predigt in einer Gemeinde vor über 100 Leuten. Aber ich dachte, meine Güte. Und dann habe ich so etwas gemacht. Ich habe gesagt, weißt du was, Jesus, heute tun wir Folgendes. Ich werde 3 Schritte zurückgehen und du wirst 3 Schritte vorgehen. Und es ist einer meiner wichtigsten ersten Dinge gewesen, die mir so bewusst geworden sind, obwohl ich so viele Fehler gemacht habe und dann doch wieder vorne stand. Aber es ist so schön, ne, wenn du dann vorne stehst und dann merkst, oh, wer zieht denn da, der Herr? Ja, kannst du. So, ne? Aber man ne? Und versucht mal, macht mal und tut man. Und weißt du, bei mir war das so gewesen, der Herr hat mich einfach mal aus dem Verkehr gezogen. So, ich habe gedacht, ja, hier predigen und das und dies und das und ja. Und dann hat der Herr mich einfach mal aus dem Verkehr gezogen. Für knapp 3 Jahre. Einfach so. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Auch wenn wir es manchmal unmöglich finden. So, und weißt du, aber das war eine Schulung für mich. Der hat mir verboten, rauszugehen, mit irgendjemandem über Jesus zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Nee, das macht er nicht. Und ich habe ihn so viel angebetet und gepriesen und irgendwann kamen die Leute, fast manchmal wöchentlich, und haben bei uns an der Haustür geklingelt und ich konnte mit denen über Jesus reden. Und Jesus hat gesagt, ich bin es, der es tut. Er hat seine Macht erwiesen, er hat mir gezeigt, was er kann. Er hat gesagt, weißt du, du musst nicht hier mich imponieren oder mit deiner Kraft, sondern mit, ich bin in dem Schwachen mächtig. Und das sind Lektionen, die erfährst du, aber die gefallen dir nicht, weil du willst wachsen, du willst doch machen, du willst doch tun. Und es gefällt dir nicht. Und dann wirst du beschnitten. Aber weißt du, in dieser Beschneidung, in diesem allem, merkst du auf einmal, wow, der Heilige Geist kommt. Halleluja, oh, da passiert etwas. Da kommt etwas. So wichtige Erfahrungen in meinem Leben hatten mit Beschneidung zu tun, dass ich offener geworden bin gegenüber dem Heiligen Geist. Dass er mal richtig durchwehen konnte. Und Dinge in meinem Leben tun konnte, die er sonst vorher nicht tun konnte. Wo ich sogar dagegen war. Ein absoluter Gegner von gewissen Dingen, die im Heiligen Geist passiert waren. Weil ich vernünftig da rangegangen bin und habe gedacht, das ist doch total blöd. Jetzt predigt er nicht mehr, jetzt liegt er auf dem Boden rum. Habe ich gedacht, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Musste viel Luft dran, siehst du, musste viel abgeschnitten werden, ne, dass ich dann auch mal auf dem Boden lag. Johannes 15, Vers 2 sagt, er will uns reinigen. So, und wir können auch dafür etwas tun. Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dingen willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr alles ab, das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. So, hier siehst du etwas. Es können sich Dinge einschleichen in unserem Leben als Christ. Und es ist, kommt eine nächste Sache dazu, die jemand machen muss, wenn er einen Weinberg besitzt. Nämlich, wenn die Früchte langsam hervorkommen, dann kommt eine andere Art der Bedrohung. Dann kommen nämlich wilde Tiere. Vögel zum Beispiel. Und die wollen an die Beeren ran, an die Trauben ran. Die wollen die dann klauen, ne? Und weißt du, hier ist es so wichtig, dass wir verstehen, der Herr hat Acht auf uns. Der Herr hat Acht auf unsere Früchte. Er passt auf. Aber auch wir haben eine Verantwortung. dass diese Tiere einfach, die da kommen wollen, dass wir da etwas dagegen tun. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber weißt du, die wilden Triebe, was wir gelesen haben, tötet eure Glieder und so weiter, die wilden Triebe, die einfach so wuchern wollen, die müssen im wahrsten Sinne des Wortes abgetrennt werden, die müssen getötet werden. So, und hier geht es darum, wir leben in Kooperation mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht so, dass wir sagen, weißt du, wir sind die Rebe am Weinstock und Jesus, der soll mal genug Saft hochschicken. Und da soll mal jemanden holen, der die Blätter und das alles macht. Und ja, stimme ich mit allem überein, ich bin einfach nur die Rebe und hänge einfach nur da. Will er auch Frucht bringen? Also mach mal her. Tu mal. Ich warte so lange, bis du kommst. So lange gucke ich Fernseher. Und esse Chips. Und ernähre mich sehr gesund. Und wenn du dann kommst, und dann ja, 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 dann sofort werde ich mein Leben ändern und sofort werde ich alles für dich tun. Aber solange bist du, ja, ich hänge hier einfach nur rum. Der Weinstock ist nicht da, damit wir abhängen. Der Weinstock ist da, dass wir Frucht bringen. So, wenn wir diese Triebe nicht, wenn wir diese wilden Triebe, die wuchern, nicht töten, wenn wir damit nicht umgehen, dann kommt es zu dem Punkt, dass Gott die Rebschere ansetzen wird und abschneiden muss. So sehen, damit vielleicht noch ein bisschen was gerettet werden kann. So zu viele Ranken könnten vielleicht so ein ungesundes Selbstvertrauen auch einfach sein. Er erlebte mal jemanden, und da hielten wir uns über Gemeindebau, und dann sagte diese Person, weißt du, und da habe ich so erzählt über Jüngerschaft, dann sagte er, ja, das ist auch ein nettes Programm. Wir überlegen jetzt und wir machen jetzt dieses Management in der Gemeinde und wir machen jetzt dies und so werden wir Gemeinde bauen. Und er erzählte alles Mögliche und dann sagte er, weißt du, wir müssen Jesus schmackhaft den Leuten machen. Wir müssen irgendwie so, und dann hat er auch angefangen, anders so die Sprache und was weiß ich, auf weltliches Niveau sich zu begeben und so weiter. Weißt du, weil wir müssen Jesus schmackhaft machen. Weißt du, Jesus ist schmackhaft. Wir müssen Jesus nicht schmackhaft machen, er ist schmackhaft. Die Jünger haben doch auch nicht ständig nach jeder Predigt, er hat das nicht so gemeint. Jesus, die gehen wieder weg, die haben dich falsch verstanden. Lass uns mal das erklären, wie Jesus das gemeint hat. Nee, die sind zu ihm gegangen und Jesus hat nochmal erklärt, was er gemeint hat. Und weißt du, das ist so wichtig, dass wir verstehen, unser Selbstvertrauen, wir können das, wir machen das, wir tun das und so weiter. Das sind Ranken, die sind nicht gut. Die sind nicht gut für unser Leben, die sind nicht gut für das Gemeindeleben. Die sind nicht gut, um Menschen wirklich zu Jesus zu führen. So, und wir lernen dann, nur bei Gott finden wir Halt. Nur bei Gott ist Halt da. Er wird uns binden, er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Er wird gucken, er wird uns auf uns Acht haben. Er wird auf uns Acht geben. Und weißt du, und die Gaben, die wir dann bekommen, wir werden sie für ihn einsetzen, wir werden sie nicht in unseren Lüsten verschwenden. Weißt du? So, und das sind so die Blätter, die wachsen und wachsen und das Licht auch einfach verhindern können. Und dann muss abgeschnitten werden, dann tut der Herr ein Werk an uns oder er möchte das tun. Weißt du? So, aber das ist nicht die ganze Arbeit, wie wir eben schon gesehen haben, wenn die ersten Trauben kommen. Kommen Wildtiere oder Vögel in den Weinberg und die gucken, was sie einfach haben können, was sie einfach nehmen können und essen können. Weißt du? So, und was tut dann der Weingärtner? So, der kann Zäune drum machen oder Vogelscheuchen aufstellen oder was macht der noch? Also verschiedene Hilfsmittel, Bänder und was weiß ich, weiß nicht, was du schon alles da gesehen hast. Verschiedene Hilfsmittel einfach, um die Tiere einfach fernzuhalten. So, und ich habe so gedacht, ich sehe den Zaun, das ist so, weißt du, wie so die Gemeinde. Das ist ein geschützter Rahmen, weißt du, der auch gut ist ab und zu, wenn wir ihn verlassen müssen, ne? Und in die Welt gehen und Zeugnis geben und so weiter. Aber dann kommen wir in die Gemeinde und da finden wir Trost, da finden wir Erbauung. Weißt du, da vernichten wir die wilden Tiere und schicken sie raus und erkennen sie, entlarven sie und so weiter. Das ist einfach so ein wunderbarer Rahmen. Und weißt du, da habe ich so gedacht, die Bänder, mit denen wir so gekennzeichnet sind, die so im Wind auch hin und her wehen, weißt du, das ist so das Blut Jesu. Wir sind gekennzeichnet mit seinem Blut. Halleluja. Wir sind gekennzeichnet mit dem Blut Jesu. So, Stefan, okay, alles gut. Und für was steht die Vogelscheuche? Ich weiß auch nicht. Lass dir was einfallen. Es gibt verschiedene, vielleicht denkst du jetzt an irgendeinen Bruder. Nein. Und ich denke, ach, das war jetzt, was sein Dienst ist. Nein. Nein, es gibt verschiedene Hilfsmittel. Zum Beispiel das Wort Gottes, Lobpreis, Anbetung. Und so weiter. Das sind Hilfsmittel, die wir nehmen können, um den Feind zu vertreiben. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein super gutes Hilfsmittel, weißt du, das den Feind wirklich vertreibt. Weißt du, wir richten die Herrschaft Christi in unsere Mitte auf. So, und in unserem Leben können sich Dinge einschleichen, die die Frucht abfressen wollen. Und weißt du, was interessant in Hohelied 2, Vers 15 steht? Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. So, hier siehst du, das ist einfach die kleinen Füchse. Ach, guck, wie süß und wie niedlich. Bist du mal im Auto gefahren, hast du einen kleinen Fuchs gesehen? Ach, süß. Ja, aber nicht, wenn du einen Weinberg hast. Das sind Feinde. Und manche erkennen das nicht. Oh, da schleicht sich so langsam ein in das Glaubensleben. Das ist so langsam, was kommt. Der Feind kommt nicht und sagt, so. Ne, und jetzt bin ich da. Achtung, gleich kommt der erste Angriff. In wie vielen Minuten? In 5. Ah, dann bete ich noch ein bisschen. Dankeschön. Nein. Sondern er kommt schleichend ein, dass wir das gar nicht merken. Die kleinen Füchse. Und dann laufen sie. Ach, guck mal, wie süß. Und da fressen sie. Oh, wie, das ist meine Frucht! Ne, so. Nein, Moment mal. So. Ja. Fällt mir gerade ein, wir waren mal, Kinder, mit ein paar Kindern unterwegs und wir hatten dann so einen Schwanteich gehabt. Wow. Und da konntest du so rumlaufen und verschiedene, Dinge tun, die Jungs eben so tun. Und die ich meinen Kindern verbieten würde. Und auf jeden Fall habe ich dann so, haben wir dann irgendwas am Bach haben wir dann gebaut. Das war schon okay, ne? Und auf jeden Fall habe ich dann so gesehen, ach, guck mal, da schwimmt ein Butterbrot. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ein Butterbrot. Weißt du, und ich guckte da länger drauf. Das ist mein Butterbrot! Ne? Da hatte ich nichts mehr zu essen. So, aber so können sich Dinge so einstellen. Wir gucken dann zu und denken, oh ja, und alles unser, ne? Und weißt du, so ist das mit den kleinen Füchsen, die kommen. Und weißt du, du registrierst das erst gar nicht. Das kann ein schleichendes, kleines Wort sein, das der Feind dir eingibt. Und du gehst damit schwanger. Du gehst mit, die Bibel redet davon, mit Lügenworten schwanger gehen. Das kann über dein eigenes Leben sein, das kann über ein anderes Leben sein. Und du glaubst diese Lügen. Du fängst an, sie zu glauben, ich kann gar keine Frucht bringen. Das klappt bei mir eh nicht, das wird bei mir eh nicht, dies wird bei mir eh nicht. Oder der andere, der ist doof, der ist blöd und jetzt guckt er wieder blöd und jetzt cheatet er und jetzt macht er dies und jetzt macht er das. Weißt du, und all diese möglichen, und du, da schleichen sich Worte ein, und die sind klein und du denkst, ach, weißt du, ja, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht, nee, da brauche ich jetzt auch nicht für beten zu lassen. Das ist doch nur das. Das sind kleine Füchse. Wir verharmlosen die sogar noch. Wir schützen die sogar noch, dass sie gut wachsen können. Hier willst du ein bisschen von meiner Frucht haben, hier ess doch ein bisschen. Ach, du kleiner armer Fuchs. So sind viele Christen, die mit ihrer Sünde einfach umgehen und die Früchte abfressen lassen. So, aber weißt du, irgendwann kommt die Zeit der Ernte. Und dann schaut Gott und guckt und sagt, okay, so, und dann im Herbst ist die Ernte soweit. Weißt du, welch eine Freude für den Winzer. Jetzt sagt er, ah, endlich, die Ernte ist soweit. Was hat das gebracht? All die Arbeit, all die Mühe, all die Not, all der Schweiß, all das Vertreiben von wilden Tieren und gucken und machen und tun. Er will jetzt Frucht finden. Wie wäre das für diesen Weingärtner, der kommt und hat das alles das Jahr über getan und da ist keine Frucht dran. Es wäre für den Weingärtner frustrierend. Und wir sagen, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht. Und weißt du, Jesus nimmt dieses Beispiel und er sagt damit, es ist völlig normal, dass der Weingärtner alles dafür macht, damit Frucht bringen kann. Und Jesus sagt damit, es ist völlig normal, dass du Frucht bringen wirst, wenn du in mir bleibst. Es ist ein Resultat, was kommen wird, was völlig normal ist. So, weißt du, und wir geben uns dann in die Hand Gottes. Und dann, was wird das für Früchte sein in unserem Leben? Was werden wir hervorbringen für Früchte? Zum Beispiel Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Es sind so viele Früchte, allein hier aufgezählt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So, das sind 9 Früchte, die du hier sehen kannst, die wunderbar sind, die sollten reifen, wenn wir mit diesen 9 Früchten beschäftigt sind. Wir haben eine Menge zu tun. Wir sagen, Herr, pflege du mich als Rebe. Ja, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe. Freude, Friede. Es ist interessant, ne? Manche denken, ja, wir haben ja schon Liebe und wir haben schon das. Aber da gibt es Früchte, die daraus wachsen werden. Wo du erkennen wirst, wo du sehen wirst. Bin ich in Liebe gewachsen? Bin ich in Freude gewachsen? Boah, das ist interessant, in Freude zu wachsen. Wunderbar. In Freude. Ja, wie in Freude? Freudig. Alle Zeit. Haben wir noch einen weiten Weg von Früchten, sich alle Zeit zu freuen. Freue dich. Halleluja.
Ich habe ein, ja, wie auch immer. Gegen solche Dinge ist kein Gesetz. Das hätte jetzt nicht reingepasst, das war zu einfach.
Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wow! Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Hier sehen wir, Halleluja. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Und du wirst nicht mehr derjenige sein können, der du heute bist. Du wirst nicht mehr derjenige sein, der du heute bist. Warum freust du dich nicht darüber? Hast du dich heute schon mal angeguckt? Ich meine, ich sehe dich die ganze Zeit. Du kannst es mir gegenüber sagen. Stefan, du siehst dich auch. Du siehst dich, ja, nein. Aber du kannst sagen, Stefan, wir sehen dich auch die ganze Zeit. Ja, aber die positive Botschaft ist, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. Hast du mal Glück gehabt? Du. Aber weißt du, die positive Nachricht für dich ist, so wie du heute bist, so wirst du auch nicht bleiben. Du wirst nicht so bleiben. Warum? Weil du in ihm bist. Du wirst in ihm Frucht bringen. Das wird funktionieren. Warum? Weil er kein Weinstock ist, wo kein Saft ist, wo keine Energie ist. Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Immer. Er ist immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und immer wieder fließt es. So, wenn wir an ihm sind und ihm vertrauen. Und wenn er kommt mit der Rebschere und wir, oh, was macht er jetzt? Und er will da was binden. Oh, was macht er jetzt? Halleluja. Danke, Jesus. Tu dein Werk an mir. Es bringt uns in Demut hinein. Und wir wissen, all das ist dazu da, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir werden uns verändern. Und du kannst ab heute sagen, dass du sagst, okay, was ist dein 3-4-Jahres-Plan? Dann schau doch einfach nur mal die Früchte zum Beispiel an, aus die Frucht des Geistes und sagt, okay, in 3-4 Jahren, Herr, jetzt bin ich soweit, wenn ich bisher unfruchtbar war, bis zu diesem Zeitpunkt, ab heute wird sich alles ändern. In den nächsten 3-4 Jahren kann sich alles verändern, weil du interessiert daran bist, dass ich Frucht bringe. Es ist nicht so, dass du sagst, oh, ich will unbedingt Frucht bringen. Ob Gott das auch will, muss ich für beten. Nein, sondern Gott will, dass du unbedingt Frucht bringst. Das heißt, wenn du auf den Gedanken kommst, ich will Frucht zu bringen, jubelt der ganze Himmel und schreit, endlich! Und das ist nicht deine glorreiche Idee. Oh, ich bin auf die Idee gekommen, Frucht zu bringen. Der Gedanke kam vom Himmel. Weil das der Wunsch Gottes ist, dass wir Frucht bringen. Er hat alles dafür vorbereitet. Alles. So, und wenn du bis jetzt gewuchert bist und voll Blätter bist und all dieses Mögliche, dann sag, Herr, hast du eine Rebschere? Wer ist die Rebschere? Das kann auch ein liebevoller Bruder sein. Kann die Leitung sein. Das kann auch irgendjemand um dich herum sein, wo du einfach merkst, schnipp. Das ist, au! Weißt du, und dann guckst du einfach, okay, war, oh, hey, war das einfach gut. Siehst du, ne, die Frucht des Geistes, die Freude, ne, die, da muss ich echt mal gucken, ne. Aber ich muss echt mal gucken. Echt mal gucken, also. Ah je. Und auf jeden Fall, weißt du, ich habe so eine schöne Andachtsreihe kannst du machen, die ist sehr interessant und sehr, sehr hilfreich. Du schaust dir Wahrheiten im Wort Gottes an und es steht in seinem Wort, dass der Herr über seine Feinde lacht. Ne? Hast du mal gelesen? Der Herr lacht über seine Feinde. So, und wir wollen ja so sein wie er. Und daher habe ich mal sowas gemacht, sehr interessant. Du nimmst jetzt positive Sachen. Du bist ein Kind Gottes, sagst Halleluja. Und dann schaust du dir Lüge an. Was sagt der Feind? Nein, du bist kein Kind Gottes. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich weitergelesen. Das war eine lustige Morgensandacht, die ich mal hatte. So habe ich so ein paar Wochen gemacht. Das war auch interessant, ne? Einfach über die Feinde gelacht. Dann hörst du so die Wahrheit. Einfach, was habe ich darüber gebetet, gefasst und dann einfach gelacht. Das war richtig cool, die Andachtsreihe, muss ich wieder mal machen. Und einfach, dann habe ich einfach gelacht darüber, und einfach, nee, weißt du, Gott ist stärker und einfach war so, ne? Das ist so toll, ne? Und also wenn du da in Freude wachsen willst, das empfehle ich so. Weißt du, guckst du die Wahrheiten an, dann hörst du, was sagt der Feind zu mir über Lügen und dann lachst du einfach drüber. Weißt du, und freust dich einfach über den Herrn. Das ist die Wahrheit. Das ist, was richtig ist. So, und das ist so interessant, du kannst dir diese Früchte anschauen und sagen, Herr, wo will ich wachsen? Ne? Also ich kann mich für keins entscheiden, deswegen nehme ich alle 9. Aber vielleicht fällt es dir leichter, sich für was zu entscheiden. Ne? Aber wenn ich so alle Dinge so gucke, denke ich mir, ich brauche alle Dinge. Ne? Vielleicht bist du da schon weiter und denkst, ich habe schon 8 durch, ich brauche nur das eine. Bet für mich, ganz viel bet für mich. Ne? Aber weißt du, das sind Früchte, die entstehen werden, die kommen werden, die Frucht des Geistes. Und später steht auch hier, ne, haben wir schon gelesen, wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. So steht hier, wenn wir im Geist leben und wir wandeln, es werden Früchte herauskommen. Das ist so, ne, Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, und hier sehen wir, im Geist passiert etwas, auch diese Belüftung, ne, des Weinbergs, ne, wo der Heilige Geist einfach kommt, er tut ein Werk, da kommt einfach frischer Wind hinein. Halleluja, das ist frisch, frisch, frisch. Und das hat auch immer etwas zu tun. Weißt du, das, was Gott uns gibt, das ist immer frisch, das ist nicht alt, das ist frisch, das ist nicht Brot vom Vortag, sondern das ist frisches Manna tagtäglich. Halleluja. Das ist, was Gott vorhat. Weißt du, und du kannst es heute für dich sagen. Du kannst sagen, danke, ich werde nicht so bleiben, wie ich bin. Danke, Jesus, ich werde nicht so bleiben, wie ich bin. Und dann kommt der Feind und sagt, doch, du wirst genauso bleiben, wie du bist. So, ne? Und dann sagst du, nein, ich werde verändert werden. Ich werde Frucht bringen. Sagt der Feind, nein, du wirst keine Frucht bringen. Und dann lachst du einfach, weißt du, und denkst, ja, aber Stefan, wenn man jetzt so lacht, ist das echt? Du wirst dich wundern, du kommst ins Echte rein. Weißt du, wirklich, als ich das mal so eine Zeit lang gemacht habe in der Andacht, manchmal habe ich dann 10 Minuten gelacht und konnte mich nicht mehr beruhigen, weil das wirklich dann so lächerlich waren, die Lügen des Feindes. Ah ja, ich sollte euch nicht zu viel von meiner Zeit mit Gott erzählen. So. Ganz lustig, daraufhin habe ich angefangen, eine Predigt zu schreiben, die heißt, ich glaube, lach dich glücklich oder so, oder Lachen im Gottesdienst, oder Wachsen im Lachen, oder irgendwie so, weil ich so gedacht habe, viele Menschen kommen und sagen, ich kenne so, wow, yay, oh, Halleluja, ich habe so Gemeinden kennengelernt, und die hatten viel Freude gehabt, bis sie im Saal saßen. Das heißt, vorne war so viel geredet und dies und das, gelacht und so. Und dann kamen sie dem Saal immer näher und haben sie aufgehört zu lachen. Und dann war ganz ernst. Wow, habe ich gedacht, ui, und dann saßen sie ganz ernst und alles war ernst. Und weinen war gut, weil das ist noch, irgendwas hat mit Buße noch zu tun. Weinen, schon erlaubt auch. Aber Lachen im Gottesdienst war bei denen Sünde. Das heißt, wenn du gelacht hast, dann wurdest du angesprochen, weil du dich versündigt hast. Siehst du? Es waren auch so, solche Gottesdienste, wenn du geklatscht hast, hast du auch Ärger gekriegt. Und die haben gesagt, ne, haben sie gesagt, Schlagzeugwerk ist Teufelswerk. Also Schlagzeug, alles was intakt hat, alle Musik, die du hörst, wo du dein Bein bewegen willst und so animiert wirst zum Tanzen, ist Sünde. So eine Gemeinde, ne? Kannst du dir vorstellen. Genau. Und da war ich dann da gewesen, einmal, ne, als Weltlicher bin ich auch aufgefallen da, ne, so kam ich dahin, ne, und als Weltlicher, also in meiner Punkphase, kannst du dir vorstellen, da fällst du auf. Die haben alle da Männer rechts, Frauen links, alle Kleiderordnung, und du kommst da als Punk rein. So, ich habe mich ganz hinten hingesetzt, ne, und dann weiß ich, du durfst ja nicht lachen und gar nichts, ne, und dann kann ich mich erinnern, dann sagte der Prediger von vorne, ja, und wir wollen nicht so sein wie die sündigen Menschen, die die weltliche Musik hören. Und da hat er eine Pause gelassen und die ganze Gemeinde, ich saß neben der Technik, inklusive Techniker, die haben mich alle angeguckt. Plus Prediger. Und nach einer gewissen Stille, wo er gedacht hat, jetzt hat er es kapiert, hat er weiter gepredigt. Ich habe einen knallroten Kopf gehabt, ne, hat zu meinem Look gepasst. Und ich habe gedacht, da gehe ich nie wieder hin. Und nach dem Gottesdienst umringten mich die Ältesten und sagten, hast du verstanden, die Predigt? Was? Du musst dein Leben Jesus geben. Ich habe nur gedacht, ich will raus. Raus hier, ne? Aber da war kein Lachen. Da war kein Lachen, überhaupt nicht, ne? Und da habe ich so gedacht, das ist interessant. Manche wollen, dass wir weinen im Gottesdienst, aber wir sollten genauso wollen lachen im Gottesdienst. Genauso. Das ist eine verborgene Kraft in der Bibel. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja! Stefan, wir haben uns gefreut im ganzen Gottesdienst. Das hat nur keiner mitgekriegt. Ha, eine gute Taktik gegen den Feind. So, aber weißt du, wenn wir anfangen zu verstehen, nein, der Herr gibt eine Freude in uns hinein, wie er natürlich auch eine Traurigkeit in uns hineingeben kann. Das ist auch natürlich, weißt du, in meiner Zeit mit Gott, ich lache. Aber in meiner Zeit mit Gott, dann weine ich auch manchmal. Weißt du, diese Woche habe ich einfach geweint. Da war ein Ding und habe ich einfach geweint und zum Herrn gerufen. Weißt du, und das hat aber beides seinen Platz. Wir können nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es ist beides. Wenn wir in den Herrn hineingehen, es wird Freude sein, es wird Friede sein. All diese Dinge, die sind da, die kommen werden, die sich entwickeln werden. Halleluja.
Oh, das ist so wunderbar. Halleluja. Ich möchte mit euch gerne so eine Halleluja. Ich möchte mit euch gerne was proklamieren.
Könntest du glücklich sein, dass ihr sitzen dürft, ne? Also. Ja, wir werden eine Proklamation machen. Und die ist ganz einfach. Wir singen nämlich, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. Und so wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein.
So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Hey, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Ja, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Und ich stehe wieder auf, denn der Herr sagt, gib mich auf zu mir. Und ich stehe wieder auf, und mit Kühnheit ruf ich aus, ruf ich aus. So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Hey, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Ja, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Und ich gebe jetzt nicht auf. Ich empfange neue Kraft von dir. Und ich gebe jetzt nicht auf. Und mit Kühnheit ruf ich aus, ruf ich aus, ja. So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein, ja. So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein.
Und jetzt können wir so für unseren Nachbarn einfach das so proklamieren und einfach so sagen, weißt du, so wie du heute bist, so wirst du nicht bleiben. So wie du heute bist, so wirst du in Zukunft nicht mehr sein. Und wir proklamieren das einfach füreinander und rufen das aus.
So wie du heute bist, so wirst du nicht bleiben. So wie du heute bist, wirst du in Zukunft nicht mehr sein. Ja, so wie du heute bist, so wirst du nicht bleiben. So wie du heute bist, wirst du in Zukunft nicht mehr sein. Ja, so wie du heute bist, so wirst du nicht bleiben. So wie du heute bist, wirst du in Zukunft nicht mehr sein.
Jetzt proklamieren wir das einfach nochmal für uns selber. Wir nehmen das an, was unser Nachbar jetzt proklamiert hat und sagen Amen dazu. Amen. Halleluja.
So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein.
Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit von Gott. Das ist nicht einfach nur ein Wunschdenken. Das ist das, was Gott verheißen hat. Wo er einfach gesagt hat, so wie wir heute sind, so werden wir nicht bleiben. So werden wir nicht bleiben. Halleluja.
Jesus, wir danken dir, dass du ein wundervoller Weinstock bist, der uns hilft, Frucht zu bringen, der uns immer wieder versorgen will
und Kraft geben möchte, dass wir Frucht bringen. Und Vater, du bist ein guter Weinberg, du bist ein guter Weingärtner, der für uns achtet und für uns sorgt, auch wenn wir das manchmal nicht sehen, auch wenn wir manchmal über Dünger meckern und uns aufregen, warum ist der in meinem Leben, warum ist die Situation in meinem Leben, warum passiert ausgerechnet mir das? Warum ist das jetzt ausgerechnet bei mir? Warum kann das nicht jemand anders passieren? Aber Herr, heute möchten wir dir sagen, danke für den ganzen Dünger in unserem Leben. Danke für all das, was du benutzt und was du gebrauchst. Du bist ein guter Weinbergleiter. Du bist ein guter Weingärtner. Du bist nicht schlecht, du bist nicht böse, du bist gut. Du bist gut und du bist für mich und nicht gegen mich. Du hast keine bösen Absichten gegen mich, sondern du hast gute Pläne für mich. Gute Pläne, in die ich hineinkommen möchte. Gute Pläne, die du für mich hast. Halleluja. Denn du willst, dass so wie ich heute bin, dass ich nicht mehr so bleibe, sondern dass eine Veränderung kommt. Dass ich Christus mehr und mehr ähnlich werde. Dass ich mehr und mehr verwandelt werde in sein Ebenbild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Immer mehr in sein Ebenbild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Immer mehr zu ihm. Herrlichkeit zu Herrlichkeit, mehr in sein Ebenbild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer mehr wie er. So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben, ja. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein, ja. So wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. Vielleicht bist du so am Boden gelegen, hast du gesagt, hey, ich habe keine Kraft gehabt aufzustehen. Aber heute ist ein Morgen, wo neue Kraft da ist, wo wir sagen können, ich stehe wieder auf. Denn der Herr sagt, gib nicht auf zu mir, ich stehe wieder aus und ich rufe mit Kühnheit aus. Und ich stehe wieder auf. Und vielleicht ist das zum 100. Mal. Du sagst, schon wieder stehe ich in dieser Situation auf. Schon wieder stehe ich auf. Aber weißt du, heute hast du eine Gewissheit, dass es sich ändern wird. Dass es nicht so bleiben wird. Dass du weißt, ich werde Frucht bringen zu meiner Zeit, weil ich dranbleibe. Weil ich nicht aufgeben werde. Und ich werde Frucht bringen zu jeder Zeit. Denn ich stehe auf. Ich stehe auf. Ich erhebe mich aus der Asche. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Ich stehe auf, denn so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Ja, so wie ich heute bin, werde ich nicht bleiben. So wie ich heute bin, werde ich in Zukunft nicht mehr sein. Lass uns noch so einige Augenblicke Zeit nehmen, um zu empfangen heute Morgen. Empfange vom Weinstock. Lass es fließen in dich hinein heute Morgen. Lass es fließen. Lass es fließen. Denn Jesus ist der gute Weinstock. Please. zu stehen in seiner Gegenwart. Halleluja. 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 Herr, tu ein Werk jetzt an unserem Herzen. Halleluja. Halleluja. Ich würde jetzt beenden. Oder will noch einmal kurz Gebet haben? Ich mache jetzt Schluss.